Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 31. Auch diese Folge wird wieder Spielfilmlänge haben müssen, denn da draußen passiert so viel, dass wir nichts weglassen wollen. Das wäre ja dann zu verkürzt und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass ihr aus diesen vielen Puzzleteilen, die wir hier zusammenbauen, dass ihr unser Gesamtbild nicht übernehmt, aber überprüft und sagt, ah, jetzt ahne ich oder ich verstehe jetzt, was da draußen wirklich passiert. Denn keiner von euch hat die Zeit, so wie wir, den ganzen Tag die Medien zu scannen. Betrachtet das Ganze eben auch als Dienstleistung. Auch Presse kann Dienstleistung sein. Bevor wir einsteigen ins Thema, an dieser Stelle vielen Dank für die massive Unterstützung, das Klicken des letzten Beitrages. 260.000 Mal, glaube ich, habt ihr das angeklickt und habt es in die sozialen Netzwerke reingepflegt, habt diskutiert mit euren Freunden und das ist das, was wir wollen. Denn das ist ja hier keine Einbahnstraße. Das Netz ist ja eben Medienrevolution und deswegen machen wir auch unsere Foren nicht dicht. Das überlassen wir anderen. Bevor wir thematisch einsteigen, nochmal Dankeschön an alle, die uns jeden Monat unterstützen mit einem Abo. Aber jetzt gibt es bei uns auch, ihr habt euch uns ja aufgefordert, endlich diesen Sofortüberweisungsbutton. Ich kannte den auch nicht. Ist jetzt auf unserer Homepage kfm.de und da könnt ihr dann, wenn euch was gefallen hat, ganz kurz 2 € überweisen und sagen, dieser Beitrag spontan will ich machen. Ich glaube, muss man einmal seine Nummer eingeben und dann läuft das als kleine Dienstleistung. Klappt jetzt endlich auch bei uns. So, und damit sind wir im Thema. Wir haben einen neuen amerikanischen Präsidenten, das ist ja auch schon zu euch durchgedrungen, Donald Trump ist es, jeden Tag in den Medien, egal was dieser Mann macht, ob er aufs Klo geht oder sich die Schuhe bindet, es wird immer von der negativen Seite gesehen, ja, ist eigentlich schon lustig oder tragisch. Darüber werden wir auch in dieser Sendung sprechen, ja, was da eigentlich los ist da draußen an Verwirrung, muss man das ja nennen. Und wir fangen an. Einen Tag, nachdem Donald Trump zum 45. amerikanischen Präsident vereidigt wurde, waren Hunderttausende von Frauen auf den Straßen. Der sogenannte Women's March wurde auch bei uns breit getreten und breit darüber berichtet. Mir ist aufgefallen, als ich die Bilder sah in den unterschiedlichen Gazetten, auch bei Spon, also Spiegel Online, dass die Frauen an 157 Orten weltweit alle zu Hunderttausenden spontan dieselbe Idee hatten, sich nämlich diese lustigen, pinken Kappen zu stricken. Ja, ja, schaut mal auf die Bilder, das ist eine spontane Idee gewesen von allen Frauen. Manchmal schwingen die, glaube ich, so mit, das ist jetzt nicht abgesprochen. Und wir konnten recherchieren, dass bei diesen 157 Orten 158 offizielle Unterstützer dabei waren und von diesen 158 Firmen waren 56 mit einer direkten Beteiligung bei George Soros. Der hat hier gewissermaßen eine Art mediales Übergewicht. Und ob der jetzt diesen Firmen vorschreibt, dass sie, wenn sie sich für Frauenrechte einsetzen, spontan gegen Trump sind, das weiß ich nicht, aber es liegt natürlich nahe. Eine der Firmen, die hier als Sponsor offiziell auftritt, nennt sich Planned Parenthood. Und diese Firma gehört teilweise George Soros. Er hat ihnen 1,5 Millionen Dollar überwiesen. Und was macht jetzt diese Firma? Nur diese Firma hilft Frauen dabei, wenn sie schwanger geworden sind und sich entscheiden, das Kind abzutreiben, dass es zu einer Abtreibung kommt. Und dann bleibt ein Embryo übrig und der wird von dieser Firma vermarktet. Man kann da ja noch Geld mitmachen, Stammzellenforschung oder andere Dinge. Das heißt, dieses Embryo, dieser Restmensch, nenne ich ihn jetzt mal bösartig, wird an die Pharmaindustrie verkauft. Und das ist natürlich für die Frauen und George Soros macht das natürlich vollkommen selbstlos. Hillary Clinton hat diesen Women's March natürlich auch gefeiert, also damit auch George Soros gefeiert. Und das kommt nicht von ungefähr. Die beiden kennen sich sehr, sehr lange, wie wir an den nächsten Bildern beweisen können. Was beide überhaupt nicht leiden können, ist Transparenz. Aber dazu im nächsten Beitrag. Am 26. Januar konnte man im Handelsblatt folgende Schlagzeile lesen. Aufsicht veröffentlicht geheime Finanzwetten. Ja, es handelt sich um die niederländische Regierungsbehörde. Die hat da scheinbar den falschen Knopf gedrückt und dann erschien auf ihrer Homepage, dass George Soros auf niederländische Banken wettet und zwar auf fallende Kurse. Das ist natürlich eigentlich geheim, war das dann aber nicht mehr und ich weiß nicht, ob er da Geld verdient hat oder verloren hat. Jedenfalls ist sicher, dass Herr Soros nicht reagiert hat auf das Ganze als Investor oder wie nennt man das auch, Oligarch. Aber das Geld, was er dann bei solchen Finanzwetten verdient, das steckt dann natürlich in sogenannte NGOs, die dann in seinem Sinne wirken. Eine dieser NGOs, haben wir gerade beschrieben, hat eben auch beim Women's March gewirkt. Er, also Soros und Hillary Clinton, sind sehr, sehr gute Freunde. Hier eine etwas ältere Meldung aus der Washington Times. Da sehen wir die beiden und sie beide sprechen sich ja ganz radikal für eine neue Vision aus, nämlich eine Welt ohne Grenzen. Und zwar vor allem eine grenzenlose Offenheit für, ja, den Neoliberalismus, der kann ja mit den Nationalstaaten insofern nichts anfangen, weil die Einzelgesetze haben. Das muss alles weg, dass ein Investor da eben selbstlos überall rein kann und dann sprechen wir hier von den Märkten, die dann eben ja, Geld generieren wollen. Der einzelne Bürger spielt da keine Rolle. Deswegen sehen wir die beiden sich auch anlächeln. Sie sagt das, was er ihr sagt, was sie sagen darf, sonst gibt es eben auch kein Geld mehr. Kommen wir zu diesen NGOs. Was ist das eigentlich? Klingt ja so nett, so Non-Government Organizations. Das klingt so wie, ja, das ist einfach eine Firma, die ohne Beamte auskommt, jung, dynamisch, die machen da was. Aber diese NGOs gehorchen natürlich denjenigen, die sie bezahlen. Und in dem letzten Vortrag von Herrn Mausfeld, den wir schon online gestellt haben, auch hier tolle Klickzahlen, hat er eine wirklich abgefahrene Zahl präsentiert. Ich dachte auch, ich falle vom Stuhl. Nämlich der Westen, die Vereinigten Staaten betreiben allein in Russland 65.000 NGOs. Man muss sich das vorstellen. 65.000 amerikanische NGOs, die auf russischem Boden wirken, sage ich mal. Ja, was machen die da? Ja? Manipulieren die öffentliche Meinung? Möglich wäre es. Das ist jedenfalls geheime Macht und die ist nicht demokratisch geregelt. Die macht, was sie will. Nennt man bei uns dann zum Beispiel eben auch Woman's March. Was wollen die wirklich? So richtig die Post abgeht gegen Donald Trump, seit er seine erste offizielle Pressekonferenz solo gehalten hat. Übrigens am selben Tag, als in München die Münchner Sicherheitskonferenz stattfand, trat er vor die Kameras, natürlich etwas früher, zeitversetzt, ist klar, und er sprach dann eben zur Presse. Wir haben hier in unserer Presse nur darüber gelesen, wie negativ das war, wie er die Reporter gebasht hat, Fake News, Trampel, hat keine Ahnung und peinlich. Aber wir haben nicht die Originalkonferenz gesehen, was mich immer ein bisschen wundert. Wir haben es dann doch geschafft, irgendjemand hat das mitgeschnitten, hat es ins Netz gestellt, kurzer Ausschnitt. Und da haben wir dann gesehen, okay, das ging knapp 26 Minuten und die Dinge, die er da so sagt, die sind zum großen Teil vernünftig. Ja, er ist ein bisschen trampelhaft, er hat nicht diese nonchalant Art wie ein Barack Obama, ist jetzt nicht so der Typ, der locker rüberkommt, aber er ist ja auch kein Profipolitiker, ja, darauf kommen wir gleich. Er ist ja ein Baulöwe, der jetzt Realpolitiker sein soll oder spielt. Aber entscheidend ist, was dieser Mann gesagt hat über die Presse. Nämlich, ich lese das mal eben vor, die Presse ist unehrlich, das kann ich unterschreiben, sie ist parteiisch, das stimmt. Sie informiert die Bevölkerung nicht, sondern sieht sich als Sprachrohr des Establishments. Das heißt, das Establishment, dass die Presse ja weitgehend beherrscht, es ist ja Elitenpresse, hat natürlich Probleme mit jemand, der ihr selbst den Spiegel vorhält, war ein kleiner Wortwitz. Und deswegen schalten wir mit ihm rein in die Originalkonferenz, dass man auch seine Gestik sieht. Ja, also das ist der erste Vorwurf von Donald Trump, dem amerikanischen Präsident, an die Presse ganz pauschal. Bitteschön.
This morning, because many of our nation's reporters and folks will not tell you the truth and will not treat the wonderful people of our country with the respect that they deserve. And I hope going forward we can be a little bit different and maybe get along a little bit better if that's possible. Maybe it's not, and that's okay too. Unfortunately, much of the media in Washington, D.C., along with New York, Los Angeles in particular, speaks not for the people, but for the special interests and for those profiting off a very, very obviously broken system. The press has become so dishonest that if we don't talk about it, we are doing a tremendous disservice to the American people. Tremendous disservice. We have to talk about it to find out what's going on, because the press honestly is out of control. The level of dishonesty is out of control.
Dass Donald Trump auch ein verrückter Vogel ist, dass er absurdes Zeug von sich gibt, das ist auch richtig. Er möchte nämlich, sehen wir auch gleich in der Konferenz, er möchte, man halte sich fest, das amerikanische Militär stärken. Ja, er hält es für vollkommen veraltet und er hat ja auch gesagt, er möchte es stärken. Wenn man sich so die Ausgaben für Rüstung ansieht, global, stellt man fest, Amerika gibt insgesamt mehr Geld aus als der Rest der Welt. Also wenn er es denn stärken möchte, was schwebt ihm denn vor? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann nur vermuten, vielleicht sagt er sich, okay, ich kann nicht spontan die Arbeitsplätze, die an der Rüstungsindustrie hängen, die kann ich nicht begraben, weil da haben wir in Amerika ein Riesenproblem. Ich glaube, 40% der Amerikaner arbeiten direkt für die Rüstungsindustrie. Ich kann das nur shiften, indem ich zum Beispiel, so denke ich jetzt mal laut nach, Waffen weiterhin produziere, selbst aber keine Kriege führe, sondern diese Waffen exportiere und damit vielleicht auch die Kriege exportiere. Wäre möglich. Vielleicht sind auch seine Berater so schlau, dass sie einfach sagen, wir lassen diesen Trump erstmal das Militärbudget erhöhen, wir lassen erstmal die gesamte Waffenindustrie modernisieren und dann sorgen wir schon dafür, dass er um einen Krieg nicht herumkommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, Donald Trump ist ein Zivilist und der macht Geschäfte und zwar so, wie man das zivil macht, dass man sein Gegenüber nicht umbringt, weil dann ist ja Schluss mit Geschäften mit diesem Gegenüber. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für das amerikanische Establishment, die Bankenmafia und die Rüstungsindustrie, denn die brauchen immer wieder Kriege, um ja den Dollar stabil zu halten und Amerika vor der Pleite zu retten. Denn der amerikanische Dollar ist die einzige Währung, die durch das Pentagon gedeckt wird. Das ist auch einmalig in der Geschichte. Und was ich aber sympathisch an Trump finde, ja, ich kenne ihn ja nicht, ist, dass er ganz klar sagt, wenn wir uns ja mit Russland vertragen, dann ist es was Gutes und nichts Schlechtes. Und das hat er schon vor seiner Amtszeit getwittert und das sagt er auch nochmal in dieser Pressekonferenz. Sich mit Russland zu vertragen, zwei Atommächte, ist etwas Gutes und nichts Schlechtes. Und das ist absolut richtig.
And by the way, It would be great if we could get along with Russia, just so you understand that. Now, tomorrow you'll say, Donald Trump wants to get along with Russia. This is terrible. It's not terrible. It's good. Because, look, it would be much easier for me to be tough on Russia, but then we're not going to make a deal. Now, I don't know that we're going to make a deal. I don't know. We might not. But it would be much easier for me to be so tough. The tougher I am on Russia, the better. But you know what? I want to do the right thing for the American people. And to be honest, secondarily, I want to do the right thing for the world. If Russia and the United States actually got together and got along, and don't forget, we're a very powerful nuclear country, and so are they. There's no upside. We're a very powerful nuclear country, and so are they. I've been briefed, and I can tell you one thing about a briefing that we're allowed to say, because anybody that ever read the most basic book can say it. Nuclear Holocaust would be like no other. They're a very powerful nuclear country, and so are we. If we have a good relationship with Russia, believe me, that's a good thing, not a bad.
Darf man sich über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump denn nicht lustig machen? Na sicher, man darf sich über ihn lustig machen. Was man aber nie vergessen sollte, ist, die Vereinigten Staaten befinden sich seit 2001 mit der Kriegsermächtigung des Präsidenten in einem zeitlich unbegrenzten Ausnahmezustand. Da haben wir in Amerika den Patriot Act, ja, der es erlaubt, jeden Amerikaner, ja, ohne Gerichtsbeschluss, ohne Anwalt, lebenslang wegzuschließen. Aber wir haben eben auch global den War on Terror. Ihr wisst ja, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, das Militär hat längst übernommen. Da spielt der Präsident eigentlich gar keine Rolle. Und jetzt machen wir uns lustig mit Didi Hallervorden. Und der spricht über die Frisur von Donald Trump, nämlich ich bin der Präsident, ich habe die schönsten Haare. Bitte.
Ich kann es auch nicht leiden, wenn einer Moslem ist. Doch dazu habe ich allen Grund, ich bin ein guter Christ. Auch mancher Richter kotzt mich an, was soll denn das Gehampel? Wer hier von Mauern nichts versteht, der wird von Trump zertrampelt. Die Ölscheiß lasse ich alle rein, die saudischen Familien. Ich piss mir doch nicht selbst ans Bein, ich hab dort Immobilien.
Realpolitik bedeutet, sich irgendwann auch mal mit den Gegebenheiten abzufinden. Zum Beispiel, wenn jemand gewählt wurde von der Mehrheit, dass es nun mal dann der Präsident ist. Ja? Donald Trump wurde von 62 Millionen Amerikanern gewählt, also der Mehrheit. Ja? Und das heißt, wir, es ist ja gar nicht unser Präsident, wir sollten jetzt mal Schluss machen und uns nicht an ihm ja, abarbeiten, indem wir uns über seine Frisur echauffieren oder wie er redet, sondern was macht der Mann und welche Wirkung hat das auf uns, betrifft es Deutschland überhaupt? Das sollte uns leiten. Und alles andere an Polemik oder Hasstiraden, das ist einfach unprofessionell und das sollte die Presse nicht tun, sie sollte sich auf die Inhalte konzentrieren. Das sagt unter anderem Harald Kujat, er war mal der Generalinspekteur der Bundeswehr von 2000 bis 2002 und dann war er von 2002 bis 2005 der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses und er sagt es hier bei Phoenix, nämlich wir, die Presse, sollen endlich mal von unserem hohen Ross herunterkommen, aufhören, über diesen Mann schlecht zu reden, sondern uns daran gewöhnen, dass er nun mal der neue 45. amerikanische Präsident ist, dass er von 62 Millionen Amerikanern gewählt wurde und das waren bestimmt nicht alles Rassisten, sondern eher gewöhnliche Amerikaner. Sie haben ihren Präsidenten gewählt und es ist nicht unser Präsident und wir haben gefälligst damit zu leben. Auch das ist Demokratie. Bitteschön.
Trump hatte ja einen ungeheuren Anspruch in dieser Rede formuliert. Von jetzt an wird alles anders. Die Macht wird jetzt dem Volk wieder zurückgegeben. Wie kann ein Politiker sowas je einlösen?
Nun, die Rede klang natürlich in deutschen Ohren nicht akzeptabel. Das muss man, wobei ich persönlich die noch schlimmer die Gestik fand. Das muss man vielleicht auch einmal erwähnen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das in amerikanischen Ohren ganz anders klingt. Also vielleicht nicht in Washington und vielleicht auch nicht in New York, aber in Nebraska, der Farmer oder der Erdnussfarmer in Ohio, der fand diese Rede ausgezeichnet. Er fand nämlich, dass Trump genau das gesagt hat, was ihn persönlich bewegt. Und 62 Millionen Amerikaner haben Trump gewählt. 62 Millionen. Und das sind nicht alles Rechtsradikale, das sind auch nicht alles Rassisten oder Sexisten, wie das in den deutschen Medien kolportiert wurde, sondern das sind ganz normale amerikanische Bürger. Und ich glaube, es ist auch eine Frage des Demokratieverständnisses, wenn unsere Medien und unsere Politiker mit einer Hochachtung und mit einem Hochmut und einer Verachtung auf Trump herabschauen, nicht nur in der Vorwahlzeit, während des Wahlkampfes, sondern danach und immer noch, auch heute noch, können Sie das in den Medien lesen. Ich denke, wir müssen langsam mal die Kurve kriegen. Denn Amerika ist unser engster und wichtigster Verbündeter. Und der Präsident dieses engsten und wichtigsten Verbündeten heißt Trump.
Deutsche Künstler sind jetzt in den letzten Jahren nicht besonders dadurch aufgefallen, dass sie sich zu Tagespolitik äußern würden. Mir fällt da spontan nur dieser Fitz ein, die neulich mal einen Track gemacht hat, nenne ich das schon Track, zur NATO. Ja, aber sonst, Tagespolitik kommt nicht wirklich vor. Auch bei Pispas war das eher so im großen Bogen. Aber so ganz konkret auf etwas reagieren, das machen Künstler eigentlich nicht. Interessant ist, kaum ist der Herr Trump im Amt, sind sehr viele Künstler plötzlich spontan in der Presse und haben was zu sagen. Zum Beispiel Yasmin Tabatabai. Hat iranische Wurzeln und schreibt in der FAZ, Trump reißt meine Familie auseinander. Warum? Es gibt ja jetzt diesen Muslim-Bann. Das ist das, was sich Herr Trump wünscht. 90 Tage lang sollen Menschen, die aus dem Iran, dem Irak, aus Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und dem Jemen kommen, nicht in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen. Das ist natürlich rassistisch, ja, betrifft ja auch sehr viele Geschäftsleute, die dann einfach nicht mehr hin und her pendeln können. Und da regt sich die Welt natürlich drüber auf, sagt, was soll denn das eigentlich? Aber Trump sagt eben, ja, solange ich nicht weiß, wer da kommt und Terrorismus, ganz schwierig, ich habe die Verpflichtung, mein Land zu schützen. Ich muss das nicht bewerten. Interessant finde ich nur, dass als diese Länder in den letzten Jahren bombardiert wurden, angegriffen wurden, dass da kaum ein Künstler auf der Straße war. Das hat wirklich keinen Künstler interessiert, hat er sich nicht zu Wort gemeldet. Das heißt, wenn man sagt, dass die nicht einreisen dürfen, dann gehen alle auf die Straße. Wenn ich aber dorthin fahre und die umbringe, dann interessiert mich das nicht. Und das zeigt, wie glaubwürdig diese Künstler sind. Der Einzige, der das wirklich angesprochen hat, ist der US-Kabarettist Jimmy Dore in seiner Show. Ich zitiere ihn mal, alle werden verrückt, weil der Herr Trump keine Leute mehr aus den muslimischen Ländern einreist. Aber wenn wir bombardieren diese Länder seit 8 Jahren, ja, dann ist das völlig in Ordnung. Wir schalten rein in seine Show. Er bringt es wirklich auf den Punkt. Er ist glaubwürdig. Bitte.
So everyone's freaking out about Trump's Muslim ban. Everyone's going crazy, which is good to see, right? Because that is certainly bullshit what's happening. And but there's more to the story, right? Turns out there is. Let me just say this. Isn't it kind of weird that everybody gets upset when he bans immigrants from Muslim countries? Even anybody who or anybody who visited, isn't that interesting? But we've been bombing those countries for the last 8 years, some of them 16 years. Huh? So everybody is, I think it's just a little, I'm going to point it out. It's a little weird that everybody was cool with bombing them, but banning them, oh no. That's where I put my foot down. Oh, you can bomb the shit out of them, but as soon as you try to bar them from coming into the country, now you've gone, you're a monster. You're a monster.
Frau Tabatabai, ich darf Jasmin sagen, wenn du Bock hast, mal so richtig zu demonstrieren, dann demonstriere doch gegen die Angriffe auf den Jemen. Das wird ja von Saudi-Arabien, dem Partner der Vereinigten Staaten, durchgeführt. Und neulich, das konnte ich bei Pass Today lesen, jedenfalls am 29. Januar, wurden wieder 60 Menschen einfach so umgebracht. Da kannst du mal auf die Straße gehen und sagen, das finde ich nicht gut. Aber das könnte bedeuten, dass die Amerikaner dich fragen, sag mal, wieso bist du denn gegen Morde, die wir bringen? Demonstriere gegen die richtigen Sachen, ja, also und zwar auf Anweisung. Mach das doch einfach mal. Interessant ist auch, dass die Terrorpaten Nummer 1 auf diesem Globus, nämlich Saudi-Arabien, bisher mit dem, was sie tun, einfach so durchkommen als Partner der Vereinigten Staaten und natürlich auch massiv Waffen in den Vereinigten Staaten einkaufen. Sie bombardieren seit 2 Jahren den Jemen, das kommt in unseren Medien überhaupt nicht vor. Sie werden sogar ausgezeichnet, das konnte ich bei Heise lesen am 19. Februar. Hier steht tatsächlich, CIA-Chef Pompeo zeichnet Saudi-Arabien aus. Womit? Ich muss es vorlesen, vor allem wofür. Das muss man lesen, sonst glaubt man es gar nicht. Kronprinz Mohammed bin Nayef bekommt eine Medaille, schön, für exzellente Geheimdienstarbeit im Kampf gegen den Terrorismus. Ja? Okay, ich meine, wir hatten einen Friedhofsnobelpreisträger, der in der gesamten Amtszeit Kriege geführt hat. Und jetzt haben wir Saudi-Arabien, die sitzen im Menschenrechtsrat und bekommen einen Preis für Terrorismusbekämpfung. Wahrscheinlich gibt es übermorgen noch einen Preis für Angela Merkel, für ihre vielen Kinder. Ich weiß es nicht. Jetzt wird es kurios. Der Grünen-Abgeordnete Omnit Noripur, er ist der Vizechef der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe und Mitglied der Atlantikbrücke, der ist von diesem Muslim-Ban auch betroffen. Auch er darf als Iraner oder gebürtiger Iraner, man kann ja die Staatsbürgerschaft nicht abgeben, auch er darf im Moment in die Vereinigten Staaten nicht einreisen. Das ist ganz verrückt. Er hat sich doch immer sehr, sehr stark für Amerika gemacht und den Iran immer gebasht und jetzt darf er trotzdem nicht einreisen. Auf der Facebook-Seite der amerikanischen Botschaft konnte ich Folgendes lesen. Ich lese es mal vor, weil es wirklich sehr, sehr lustig. Ja, dort steht: Durch den am 27. Januar 2017 unterschriebenen Dekret zum Schutz der Nation vor terroristischen Angriffen durch ausländische Staatsbürger ist die Ausstellung von Visa für Staatsbürger der Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres ausgesetzt. Wenn Sie ein Staatsbürger eines dieser Länder sind oder die doppelte Staatsbürgerschaft in einem dieser Länder haben, so wie der Herr Noripur, ja, dann bitte keinen Termin für ein Visa-Interview machen, auch kein Geld bezahlen. Nehmen Sie bitte auch nicht an einem weiteren Termin teil. Hier steht es wirklich, nehmen Sie diesen Termin bitte nicht wahr, wenn Sie einen haben, denn im Moment darf keiner einreisen. Ich weiß nicht, ob Sie für diesen Grünen, die Grünen sind ja eigentlich olivgrün, ob Sie da eine Ausnahme machen, aber da wird er sich, da wird er schon in den Perserteppich gebissen haben, der Omnit Noripur. Ja, da macht er die ganze Zeit Werbung für amerikanische Kriege und Iran-Bashen und dann lassen Sie ihn nicht rein. Ja, die Geister, die ich rief. Wir bleiben noch beim Einreiseverbot, weil da sind sehr viele amerikanische große Firmen natürlich auch von betroffen, zum Beispiel Google. Man konnte hier lesen in der FAZ, Google ruft Mitarbeiter wegen Trumps Einreiseverbot zurück. Da nützt die beste Suchmaschine nichts, wenn man ja weiß, dass der Mitarbeiter irgendwo in Indien im Moment gefunden wurde, aber leider nicht einreisen kann. Man ihn immer als Programmierer in Silicon Valley braucht. Ärgerlich natürlich. Diese beiden hier, ja, die ihr sehen könnt, die dürften heute auch nicht mehr einreisen. Der etwas Ältere ist der Vater des etwas Jüngeren. Der Jüngere ist aber schon tot, also der Ältere lebt noch. Das ist der Vater von Jobs und daneben eben Steve Jobs. Das sind ja gebürtige Syrer, das wissen ja viele nicht. Auch Steve kommt aus Homs, ja, aus dem besagten Homs. Und beide sind damals nach Amerika eingereist und der Sohn wurde zur Adoption freigegeben. Also der Apple-Gründer dürfte heute auch nicht einreisen. Da sind wir bei einem emotionalen Auftritt eines amerikanischen Senators, eines demokratischen Senators, und zwar Charles Schumacher. Er trat vor die Presse und sagte, ja, unter Tränen, dieses Einreiseverbot für Muslims, das ist niederträchtig und unamerikanisch, und da hat er recht. Ja, hier ein emotionaler Auftritt gesehen bei Spiegel Online.
We're here today to deliver a vociferous no to the president and the misguided executive orders that are shocking to a majority of Americans and are inflicting wounds on this country. This executive order was mean-spirited and un-American. It was implemented in a way that created chaos and confusion across the country, and it will only serve to embolden and inspire those around the globe who will do us harm. And here in America, these orders hurt our domestic security by increasing the small number who would resort to terrorism at home. This order makes lone wolves more likely, not less. And I, as your senator from New York, will claw, scrap, and fight with every fiber of my being until these orders are overturned.
Neben dem Einreiseverbot wird Donald Trump natürlich auch für den Mauerbau kritisiert. Mauern sind nicht so richtig gut, das wissen wir als Berliner, das wissen wir als Deutsche. Und er möchte die Mauer zwischen der amerikanischen und mexikanischen Grenze nicht bauen, wie unsere Presse das immer sagt. Er möchte sie zu Ende bauen. Die Mauer gibt es nämlich schon längst, die ist schon ganz schön lange. Und wer hat sie angefangen? Na? Es waren die Clintons, ja, das wird bei uns immer verschwiegen. Also die Clintons haben diese Mauer hochgezogen, da gab es keine Kritik und jetzt möchte Trump sie zu Ende bauen und da regen sich plötzlich alle auf, als wenn diese Mauer seine Erfindung wäre. Nein, es ist ein Clinton-Werk, was er zu Ende bringt. Interessant ist eben auch, was ich beim, in der Tagesschau sehen konnte, am 29.01. Angela Merkel im Bild, und sie schreibt dann: weltweite Kritik an US-Einreiseverbot. Das ist insofern besonders verlogen, dazu kommen wir jetzt, dass Angela Merkel, während sie dort das Einreiseverbot, ja, kritisiert, Europa zur Festung ausbaut, Stichwort Flüchtlingskrise. Sehen wir gleich. Dieses Bild trifft es ganz genau. Von Europa aus den Amerikanern Faschist zuwerfen, aber gleichzeitig Europa eben, ich sage nur Frontex, dicht machen und Flüchtlinge, an deren Produktion, nenne ich das jetzt mal bösartig, man selbst mitgewirkt hat, einfach im Mittelmeer ersaufen lassen, aus dem Augen, aus dem Sinn. Wir zeigen das ja in unseren Medien nicht, was nicht bedeutet, dass das nicht jeden Tag passiert. Hundertfach ertrinken dort Menschen. Auf Malta, dieser fantastischen Insel, war vor ein paar Tagen ein EU-Gipfel. Da ging es um Flüchtlingsfragen und wie man eben diesen, ja, diesen Flüchtlingswellen Herr wird. Und der Einzige, der dort Tacheles geredet hat, war der österreichische Bundeskanzler Kern. Ja, der sagte nämlich, wir haben einen Aufsatz von Willy Wimmer bei uns gehabt, Kern des Problems. Man muss sich mal anschauen, woher diese Flüchtlinge nach Europa kommen. Es sind Flüchtlinge aus amerikanischen Kriegsgebieten, wie unter anderem Afghanistan, Syrien, dem Irak und so weiter. Und man muss diese Kriege beenden, dann hören auch die Flüchtlingsströme auf. Das sind Fakten, das kann jeder verstehen. Nur Angela Merkel darf das so nicht sagen, weil Angela Merkel ist anders als Österreich ja NATO-Mitglied. Und deswegen, als sie vor die Presse trat und gefragt wurde, sagte sie eben, ja, Europa ist in einer schwierigen Situation, aber was sie vor allem möchte ist, sie möchte den Schmugglern das Handwerk legen und sie möchte den illegalen Grenzübertritt, den möchte sie vor allem beenden. Von Angriffskriegen, die sie über Rammstein mit unterstützt, hat sie nichts gesagt. Vielleicht weiß sie auch gar nichts davon. Oder geht davon aus, dass wir nicht wissen, dass sie etwas davon weiß. Kurzer O-Ton, hier ist Angela Merkel.
Die Situation der Flüchtlinge ist dramatisch in Libyen. Und deshalb müssen wir genauso vorgehen, wie wir es auch im Zusammenhang mit der Türkei gemacht haben. Illegalität unterbinden, Schmugglern und Schleppern das Handwerk legen und die Situation der Flüchtlinge verbessern. Dazu werden wir mit dem UNHCR, mit der Internationalen Organisation für Migration, zusammenarbeiten. Ich habe ja gesagt, Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand. Und ich glaube, je stärker wir klar sind, wie definieren wir unsere Rolle in der Welt, umso besser können wir auch unsere transatlantischen Beziehungen pflegen. Und deshalb steht für mich hier das Sprechen über Europa im Vordergrund und nicht das Befassen mit anderen Teilen der Welt.
Spiegel Online hat den Gipfel auf Malta auch nochmal mit einer Schlagzeile versehen, nämlich Gipfel der Unsicheren. Wie soll Europa auf den Andrang von Migranten aus Nordafrika reagieren? Fragezeichen. Naja, indem man vielleicht einfach aufhört, diese Länder zu bombardieren. Das würde ich jetzt mal ganz spontan machen. Aber die EU schwankt zwischen Offenheit und Abschottung. Ja? Viele, die über Flüchtlinge reden, sagen ja auch immer, das kann Deutschland sich gar nicht leisten. Flüchtlinge kosten sehr, sehr viel Geld. Das stimmt, Flüchtlinge kosten Geld. Wir haben in den letzten Jahren 20 Milliarden für Flüchtlinge ausgegeben. Davon kann man schon mal essen gehen, sogar in Berlin-Mitte. Aber wir haben insgesamt 1.000 Milliarden ausgegeben, um Steuerflucht zu finanzieren und Großkonzernen Steuergeschenke zu machen. Das muss man in Relation sehen. 20 Milliarden für Flüchtlinge, die wir selbst mitproduziert haben über Rammstein. Ich spreche hier von wir, weil wir sind daran beteiligt. Wir betreiben diesen Laden. Wir könnten kündigen, wir könnten dicht machen, wenn wir wollten. Und 1.000 Milliarden, wo wir superreich nochmal Steuergeschenke machen. Ja? Dieses Bild aus dem Postillon wäre lustig, wenn es nicht so bitter wäre. Wir sehen hier eine Drohne. Auch Deutschland liest hier inzwischen Drohnen und dazu die Unterschrift. 7 muslimische Staaten verhängen Einreiseverbot für amerikanische Drohnen. Interessiert die amerikanischen Drohnen aber eben nicht, sondern es gibt da draußen 7.000 Drohnen in der Luft, die jeden Tag Menschen töten. Darüber berichten unsere Medien eben nicht. Ja? Das sagt sehr viel über unsere Medien. Also moralisch, ethisch sind die überhaupt nicht. Die sind sehr, sehr parteiisch und sie decken Massenmördern den Rücken. Es ist bitter. Der SIPRI-Bericht über den globalen Waffenhandel ist auch wieder veröffentlicht worden. Und wenn man sich diese Tabelle anschaut, stellt man fest, ja, Deutschland spielt ganz vorne mit, auf Platz 5 abgerutscht, aber immerhin noch mit über 5,6% am internationalen Waffenhandel beteiligt, vor allem mit kleinen Waffen. Sind ja sehr langlebig auf den Schlachtfeldern. Damit werden ja dann über 50 Jahre, so lange hält so ein Ding, Menschen umgebracht. Wir können in heute folgende Schlagzeile sehen, bis an die Zähne bewaffnet. Ich lese mal vor. Weltweit werden aktuell so viele Waffen verkauft wie seit 1990 nicht mehr. Hauptexporteure sind die USA, Russland, China, Frankreich und Deutschland. Es gibt im März ein Treffen von Menschen, die Probleme haben mit Atomwaffen. Da wurde auch die Bundesregierung eingeladen. Aber, Schlagzeile im Spiegel, Deutschland will nicht über Atomwaffen und das Verbot verhandeln. Deutschland selbst hat ja keine Atomwaffen, aber in Deutschland lagern Atomwaffen, in Büchel amerikanische Atomwaffen, die auch noch modernisiert werden. Und dass Deutschland nicht teilnehmen möchte, wird damit begründet, dass Deutschland sagt, also erstens haben wir keine und die, die welche besitzen, die kommen auch nicht zu dem Treffen, da müssen wir ja auch nicht kommen. Und jetzt nochmal eine Grafik vom Bodensee. Hier sehen wir sehr viele Rüstungsschmieden, nicht nur auf deutscher Seite, sondern eben auch auf der Schweizer Seite. Was viele nicht wissen, diese Schweizer Rüstungsschmieden sind längst von deutschen Firmen gekauft. Also Deutschland ist ganz, ganz dick im Rüstungsgeschäft. Deutschland ist ein, ja, Deutschland exportiert den Tod. So muss man das leider sagen. Der Sündenfall, was völkerrechtswidrige Kriege angeht, begann 1999, da war Deutschland mit dabei, bei der Allianz Jugoslawien zu bombardieren. Über 78 Tage hat man dort einen völkerrechtswidrigen Krieg geführt. 12.000 Menschen sind mindestens umgekommen. Und ja, seither ist Jugoslawien gesplittet in viele kleine Einzelstaaten. Aber ich konnte einen Beitrag lesen in der NZZ, also in der Neuen Zürcher Zeitung, mit der Überschrift: Wir müssen den Kosovo nochmal befreien. Wer sagt das? Das sagt Venton Zuroy. Er ist der Gründer der wichtigsten Zeitung dort. Und er sagt, warum man nochmal befreien müsste. Denn der vollständige Mangel an Transparenz und die fehlende Rechenschaftspflicht machen die Demokratie zur Farce. Das war ja so der Plan. Wir müssen die Demokratie nach Jugoslawien hineinbomben. Und Deutschland hat man damals in diesen Krieg hineingeführt mit der sogenannten KZ-Lüge unter Rot-Grün. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Joschka Fischer, der gesagt hat, ja, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz und da passiert das und so weiter. Hufeisenplan. Und so wurde Deutschland ja aufs Kreuz gelegt und in diesen Krieg geführt. Wir sind hier zwischen in dem dritten völkerrechtswidrigen Krieg. Daniele Ganser war in Berlin mit einem Vortrag zum Thema Framing. Da hat er sich explizit in diesem Vortrag auch um den Kosovo ja gekümmert und zeigt eben Framing, wie man Deutschland reingelegt hat. Wir schalten mal eben in diesen Vortrag rein für alle, die ihn nicht gesehen haben und das Interview nicht gesehen haben. Es ist auf unserer Homepage online. Hier ist Daniele Ganser noch einmal zum Kosovo.
Zuerst die Daten. 24. März 1999 beginnt die NATO mit der Bombardierung von Serbien. Darf man nicht. Wenn am 24. März 1999 Serbien angefangen hätte, irgendwie Deutschland oder die USA zu bombardieren, ein absoluter No-Go, okay? Das verstehen Sie. In Serbien haben Sie zwei Ethnien, die Serben und die Albaner. Die Albaner sind Muslimen, die Serben sind Christen, orthodoxe Christen. Das nennen wir in der Forschung Völker, Ethnien. Sie unterscheiden sich nach Sprache, nach Religion, nach Essen, nach Kultur, nach Geschichte, nach Trachten, nach das Ganze. Das ist eine Ethnie. Das sind zwei Ethnien. Die haben sich bekämpft. Und in Deutschland war damals Bundeskanzler Gerhard Schröder an der Macht von der SPD. Er hat Deutschland in diesen Krieg geführt.
Das Ziel der Amerikaner beim Krieg gegen Jugoslawien war natürlich eine Militärbasis, die sie dort dann aufgezogen haben und die dort existiert. Bond-Stil, kann man sich vorstellen wie Rammstein, nur eben für Jugoslawien. Und es soll weitere Militärbasen geben, in Georgien zum Beispiel, um Russland einzukreisen. Das sind Kriegsvorbereitungen, so muss man das sehen. Deutschland ist wieder beteiligt, denn der Generalstabschef und der Verteidigungsminister von Georgien haben sich im bayerischen Hohenfels getroffen. Dort trafen sie auf den US-General Hodges, der die US-Armee in Europa befehligt. Und man einigte sich zu dritt auf ein, jetzt kommt die Formulierung, Sprungbrett für politische Einflussnahme. Interessante Formulierung. In Jugoslawien damals wurde Uranmunition eingesetzt, diese strahlende Munition, genau wie im Irak sie eingesetzt wurde. Und jetzt haben die Vereinigten Staaten, auch das ist eine Meldung, die ich lesen konnte beim Spiegel, jetzt haben die Vereinigten Staaten eingeräumt, auch Uranmunition in Syrien eingesetzt zu haben gegen die Taliban. Nur die Uranmunition wirkt auch dann, auch wenn die Taliban gar nicht mehr existieren. Was Uranmunition wirklich anrichtet und warum diese Munition ein Kriegsverbrechen ist, das haben wir schon einmal erläutert, und zwar mit Frieder Wagner, der einen Film, einen legendären Film gedreht hat, der damals beim WDR lief. Dann wurde aber Herr Wagner aus dem WDR entfernt. Der Film heißt Die verstrahlten Kinder von Basra und wir hatten ihn bei Positionen, den Herrn Wagner, und er erzählt noch mal ganz kurz Uranmunition. Was ist das eigentlich? Was macht diese Munition eigentlich? Vor allem mit Menschen, die in dem Moment, wo die Munition eingesetzt wird, noch gar nicht auf der Welt sind. Bitte.
Eines dieser schrecklichen Nebenwirkungen ist ganz einfach, dass abgereichertes Uran eben auch den genetischen Code verändert. Kontergan. Bleiben wir bei diesem Beispiel. Wenn ein Kontergan geschädigter junger Mann und eine Kontergan geschädigte junge Frau, wenn sie beide zeugungsfähig sind, Kinder in die Welt setzen, dann sind diese Kinder erstaunlicherweise kerngesund, weil durch Kontergan nicht der genetische Code geschädigt wurde. Bei Uranmunition ist es aber so, dass Uranmunition, das heißt diese Nanopartikelchen, den genetischen Code verändern, weil sie so winzig sind, in den männlichen Samen gelangen können, in die weibliche Eizelle, ins Gehirn, überall hin, wie ich vorhin geschildert habe, es gibt kein Hindernis für die. Und deshalb ist diese Waffe so furchtbar. Und deshalb musste natürlich alles getan werden, um das zu vertuschen.
Und damit sind wir wieder bei der Berichterstattung über Trump, ja, was die deutsche Presse über Trump schreibt. Egal, was der Mann macht oder tut, ich habe es ja schon gesagt, wenn er sich die Schuhe bindet, ja, da wird irgendwie schlecht drüber geredet und das betrifft vor allem seine Mannschaft, ja. Im Tagesschau konnte ich am 4.1. Folgendes lesen, vom Mad Dog bis zum Islamfeind und dann eben diese Bildergalerie. Also egal, wen der Mann ins Kabinett holen will, das sind alles Pappnasen, die können alle nichts, alles komplette Versager. Und der Erste, der seinen Hut nehmen musste, war der ehemalige Sicherheitsberater der US-Regierung, nämlich Michael Flynn, ein Elitesoldat, ein General. Er ist gegangen worden und schreibt selbst dazu. Leider habe ich wegen der hohen Geschwindigkeit der Ereignisse unbeabsichtigt den designierten Vizepräsidenten und andere mit unvollständigen Informationen über meine Telefongespräche mit dem russischen Botschafter unterrichtet. Er wurde abgehört dabei von amerikanischen Sicherheitsdiensten, auch ein starkes Stück. Und die haben gesagt, wir haben gehört, was sie zu dem amerikanischen, russischen Botschafter gesagt haben. Sie haben über Sanktionen gesprochen, die ja Russland immer noch, unter denen Russland ja immer noch leidet, unter amerikanischen Sanktionen. Und sie haben in Aussicht gestellt, dass sich das verändern könnte. Und damit sind sie erpressbar, deswegen müssen sie gehen. Und da fällt uns auf, jeder Politiker, der in der Trump-Mannschaft irgendwie mit Russland kann, nicht auf Krieg gebürstet ist, sondern sagt, lass uns mit denen reden, der wird schlecht gemacht. Ja, das kann man so als roten Faden erkennen. Auch der US-Finanzminister kriegt richtig auf die Mütze. Der hat ja 100 Millionen Dollar übersehen, darüber regt man sich auf. Vorher wurden unter Obama auch mal Milliarden weiter transferiert, das war egal. Und sie schreiben über Mnuchin, schwieriger Name, am 20. Januar in der FAZ. Der 54-Jährige war 17 Jahre bei Goldman Sachs und arbeitete später als Hedgefondsmanager. Er entstammt einer Wall Street-Familie. Und wenn ich das alles so zusammenfasse, muss ich sagen, sagt doch gleich, was ihr denkt. Der Mann entstammt einer jüdischen Wall Street-Familie und ihr seid eigentlich verkappte Antisemiten. Das kann man doch so sagen, oder? Ihr habt Riesenprobleme mit Goldman Sachs und ihr habt ein Problem mit Mnuchin, aber ihr wollt das nicht so aussprechen. Hedgefonds, Geld, Wall Street, was wollt ihr eigentlich unter der Hand eigentlich verkaufen? Ist die deutsche Presse vielleicht bis ins Mark antisemitisch? Und wir haben es nicht gemerkt. Ich werde langsam wirklich sehr, sehr hellhörig. Was sich die deutsche Presse gegen Donald Trump leistet, und ich bin kein Fan von Donald Trump, aber was sich die deutsche Presse leistet, das ist wirklich erschreckend. Und das ist schon die Vorform von Hetze, wie wir sie vom Stürmer aus dem Dritten Reich kannten. Und das ist wirklich keine Übertreibung. Der Spiegel mit diesem Cover. Man sieht Donald Trump und dort die amerikanische Freiheitsstatue geköpft. Blut sieht man und dann eben America First. Im Spiegel selber, ja, in der Online-Abteilung gibt es ja ein internes Magazin, das nennt sich Bento. Das ist für Spiegelleser, die den Spiegel als Papierform gar nicht kennen, sondern nur digital. Wird gefragt als Ratschlag, wie kann ich mich gegen Donald Trump einsetzen, ja? Ist das mein Job als Leser, mich gegen Donald Trump einzusetzen, ja? Würden die sagen, wie kann ich mich gegen Netanyahu einsetzen? Wie kann ich mich gegen Erdogan einsetzen? Wie kann ich mich gegen Angela Merkel einsetzen? Würde der Spiegel sowas fragen, aber wie kann ich mich gegen Donald Trump einsetzen? In einer Runde von Phoenix, das ist immerhin Gebührenfernsehen, schaltete ich hinein und dort sah ich im Presseclub folgenden Titel. Trump im Amt. Können wir uns auf Amerika noch verlassen? Die Frage ist okay, kann man darüber diskutieren. Und man sieht hier in der Runde auch einen gewissen Herrn Joffe. Das ist nicht irgendjemand, sondern das ist der Herausgeber der Zeit. Also dieses wichtigsten Wochenmagazins, Wochenzeitung in Deutschland. Und er wird auch gefragt, Herr Joffe, was kann man da machen? Und er sagt dann, Mord kommt auch in Frage. Das ist kein Scherz. Joffe, der Herausgeber der Zeit, spricht sich für Mord im Weißen Haus aus. Also er hätte kein Problem damit, wenn Donald Trump, der amerikanische Präsident, umgebracht werden würde. Also er befürwortet Mord. Ja? Ist das noch ein Demokrat? Und würde er das ähnlich sehen, wenn jemand sagt, ich habe Probleme mit Joffe und ich sage, ja, Mord kommt auch in Frage. Bring doch den Herrn Joffe einfach um, wenn dir die Berichterstattung nicht gefällt. Nur Herr Joffe ist ja anders als Donald Trump nicht demokratisch gewählt. Aber wie gesagt, Mord kommt auch in Frage. Wir hören mal eben rein, damit man es glaubt.
Es ist so, dass Sie für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens eine einfache Mehrheit im Kongress, wo es bekanntlich momentan eine republikanische Mehrheit gibt, bräuchten. Ich finde es nicht undenkbar, dass das vor Ablauf der offiziellen Amtszeit von 4 Jahren passiert. Es muss aber dann, damit eine Amtsenthebung tatsächlich stattfindet, es muss eine richtige Anklagepunkte geben, es muss eine Anhörung geben und am Ende muss es eine qualifizierte, also 2/3 Mehrheit im Senat geben, damit die Amtsenthebung stattfindet. Das sind politisch und auch rechtlich ziemlich hohe Hürden. Da muss schon einiges passieren. Also da sind wir noch momentan weit entfernt davon.
Mord im Weißen Haus zum Beispiel.
Josef.
Und so jemand gibt die Zeit raus. Ich frage mich, warum der noch auf freiem Fuß ist, weil meiner Meinung nach ist das schon das Erfüllen eines Straftatbestandes. Das ist Aufforderung zu einer Straftat. Aber Joffe ist da nicht allein. Auch Robert Misick, ja, ein österreichischer Autor, der für die Taz schreibt, für die linke Taz schreibt, das Friedensblatt, schreibt auf seinem eigenen Twitter-Kanal, da kommt man ins Träumen, CIA, die Allende-Nummer wäre doch langsam angebracht, oder? Was ist die Allende-Nummer? Nun, Allende war ein südamerikanischer Präsident, der auch weggeputscht und ermordet wurde durch die CIA. Und da kommt man ins Träumen, das wünscht sich eben dieser Taz-Autor. Wir sehen, es ist kein Einzelfall. Joffe möchte gerne, dass es einen Mord im Weißen Haus gibt, also dass der Präsident umkommt. Und dieser österreichische Autor, der für die Taz schreibt, wünscht sich die Allende-Nummer. Ja? Ich weiß nicht, Taz oder Zeit. Wenn jemand mit den Inhalten eurer Zeitung nicht zufrieden ist oder Autoren nicht mag, wie würdet ihr das finden, dass diese Menschen sich selbst ermächtigen und eure Autoren angreifen oder eine Brandbombe in euer Gebäude werfen würde. Würdet ihr das auch noch witzig finden? Ja? Ähnlich kritisch, wie ich das hier sehe, sieht das auch Cicero. Die schreiben, auch linke Intoleranz ist Intoleranz. Das stimmt. Der einzige Fehler ist, dass die Tatzen und die Zeit eben gar nicht links sind. Die tun so, als wären sie linksliberal, aber im Grunde genommen sind sie rechts. Rechts ist für Gewalt, rechts ist Krieg. Und wenn sich Menschen mit Presseausweis ja für den Mord an einem gewählten Präsidenten aussprechen, haben sie meiner Meinung nach in dieser Branche absolut nichts mehr verloren. Man sollte ihnen den Presseausweis einfach abnehmen. Diese Menschen sind vollkommen verantwortungslos. Es wird noch absurder. Wir kommen zu Herrn Kubicki von der FDP. Da konnte ich bei N24 Folgendes lesen. Kubicki fordert ein Einreiseverbot für Trump in Deutschland. Ja, Herr Kubicki, von wem fordern Sie das? Und wie wollen Sie das vielleicht, wenn das jetzt, wenn man Ihrer Forderung nicht nachkommt, wie wollen Sie das durchsetzen? Und auch eine interessante Twitter-Meldung von Herrn Augstein, ja, dem Herausgeber des Freitag und Miteigentümer des Spiegel. Er sagt, als Hamburger sage ich, Donald Trump ist in Hamburg nicht willkommen. Warum tun Sie sich nicht beide zusammen und verhindern das? Vielleicht gibt es hier noch Restbestände einer terroristischen Zelle in Hamburg, ja, Mohammed Atta, oder sprechen Sie doch einfach mal der Hafenstraße, oder gründen Sie doch die Rote Armee-Fraktion neu und beginnen Sie einen Guerillakrieg, wenn der amerikanische Präsident kommt. Das wird doch überzeugend, oder? Was wollen Sie eigentlich? Schon bevor Donald Trump ins Amt gewählt wurde, twitterte er ja schon im Dezember 2016, die Israelis mögen doch bitte stark bleiben, denn wenn er es schaffen würde, am 20. Januar das Amt, zu erklimmen, dann könnten sie sich auf einiges gefasst machen, jedenfalls auf eine viel bessere Israel-Politik, eine bessere als die von Barack Obama. Das Erste, was er tun würde, dieser Donald Trump hatte angekündigt, er würde die amerikanische Botschaft aus Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Jetzt ist er im Amt und jetzt wird die Botschaft doch nicht verlegt. Dafür gibt es einen Grund. Jerusalem ist ja eine sehr heilige Stadt, nicht nur für die Israelis, sondern vor allem eben auch für die Araber. Und wenn man dann die Botschaft verlegt, dann wird das ein eindeutiges Zeichen, dass auch dort die Israelis die gesamte Stadt okkupieren würden mit den amerikanischen Freunden im Hintergrund. Das würde zu Aufruhr führen bei den arabischen Partnern der Amerikaner. Und da hat man ihnen so abgeraten, das möge er doch bitte nicht machen. Das findet jetzt eben nicht statt. Als Benjamin Netanyahu in die USA geflogen ist, um Trump das die Hand zu schütteln als Präsident, die kennen sich ja schon sehr lange, lief das Treffen dann doch nicht so richtig schön für ihn ab. Hätte sich mehr erhofft. Im Spiegel konnte man lesen, schwach getroffen. Für Israels Premier Netanyahu verläuft die Reise nach Washington weniger erfolgreich. Denn er wurde auch kritisiert, was die Siedlungspolitik angeht. Barack Obama hat das ja auch schon immer getan und da hat sich der Herr Netanyahu dann erhofft, mit Trump kann er einfach immer weiterbauen, immer weiter illegal das Land besiedeln. Aber auch hier, was die Lage angeht und was das Klima im Middle East angeht, haben die Berater von Trump gesagt, also das solltest du ihm nicht durchgehen lassen, fordere ihn nicht noch aus, sondern sagt, das ist nicht förderlich für den Frieden. Interessant ist, dass Benjamin Netanyahu einer der wenigen ist, der Donald Trump für den Mauerbau lobt. Ja, das wird aber in deutschen Medien überhaupt nicht erwähnt. Es gab da eine Twitter-Meldung vom 28. Januar. Ich übersetze die mal. Er sagt nämlich, hey, Trump, du hast eine Mauer gebaut, das finde ich super. Wir haben auch eine. Das hat uns auch die ganzen Einwanderer, die hat es vor der Tür gehalten. Das ist ein großartiger Erfolg, eine großartige Idee. Also es gibt da nicht nur Kritiker des Mauerbaus, sondern es gibt eben auch Partner von Deutschland, die diesen Mauerbau eben feiern, weil die israelische Mauer, wenn man sich die mal angeschaut hat, die geht ja auch sehr, sehr lange. Die ist auch viel höher als die mexikanische. Es gibt jede Menge Schussanlagen, Stacheldraht und es kommen auch sehr viele Leute um. Und das kann man ja auch schon mal als Benjamin Netanyahu feiern. Vor allem eine israelische Firma hat ja schon im August 2016 angeboten, die mexikanische Mauer für die Amerikaner zu Ende zu bauen. Und zwar ist das die Firma Magal Security Systems. Und wenn man sich hier mal diesen Ausschlag bei der Börse anguckt, das ist ein börsennotiertes Unternehmen, stellt man fest, in dem Moment, wo Trump ins Amt kam, ging der Kurs nach oben. Da verspricht man sich einiges. Ich zitiere mal, was die geschrieben haben von Magal. Wir haben so etwas in der Vergangenheit getan, also Mauern gebaut und wir werden es definitiv wieder machen. Also Trump muss nur sagen, hey Israelis, baut das Ding genau wie bei euch, bei uns auf und schon kann man gemeinsam tun, feiern an der Mauer zum Beispiel, ja? Wie gesagt, der Besuch von Netanyahu in den Vereinigten Staaten bei Donald Trump lief nicht so, wie Benjamin Netanyahu sich das erhofft hat. Hat auch damit zu tun, dass die USA gesagt haben, also der Siedlungsbau, der ja illegal ist, der ist jetzt nicht hilfreich für den sogenannten Friedensprozess. Israel macht das ja seit 1948, Politik mit dem Bulldozer, verspricht ständig, dass sie sich an die UNO-Gesetzgebung halten, Oslo-Verträge, macht das aber nicht, denn man möchte die Palästinenser eigentlich loswerden. Und da gibt es immer wieder lustige Gesetze. Ich konnte eins bei Heise lesen vom 7. Februar. Israel, Doppelpunkt, Gesetz bewilligt Landenteignung von Palästinensern. Also entweder man vertreibt die Leute oder man beschließt Gesetze, dass man die Leute einfach enteignet. Sonst ist es ja so bei westlichen Staaten, dass man das Eigentum schützt, nur das Eigentum der Palästinenser, das kann man sich einfach so greifen und das geht natürlich nicht mehr lange gut. Hier in Deutschland wird Israel ja immer als leuchtende Demokratie, die einzige Demokratie im Nahen Osten gefeiert, ist natürlich überhaupt keine Demokratie, weil Demokratie bedeutet, dass alle Menschen dieselben Rechte haben, ist in Israel absolut nicht der Fall. Du musst schon Jude sein, um alle Rechte zu haben, als Araber hast du kaum Rechte und von daher kann man Israel teilweise mit dem Apartheidsstaat Südafrika vergleichen, aber nur teilweise, weil die weißen Südafrikaner haben die schwarzen Südafrikaner zumindest so behandelt, dass die als Arbeitskräfte noch zur Verfügung standen. Sie haben sie wie Vieh behandelt, aber sie haben sie nicht nur umgebracht, sondern sie haben gesagt, wir müssen die hegen und pflegen, die brauchen eine Gesundheitsversorgung, weil die sollen ja für uns arbeiten. Bei den Israelis und den Palästinensern ist das anders. Die Palästinenser sollen nicht für die Israelis arbeiten, die Palästinenser sollen weg. Die Israelis wollen die einfach nur loswerden. Und das ist ganz klassischer Siedlerkolonialismus und den erklärt uns zum wiederholten Male Petra Wild, die mit ihrem aktuellen Buch bei KenFM war. Das Buch heißt Die Krise des Zionismus und die Einstaatenlösung. Hier ist Petra Wild. Das Interview können wir wirklich wärmstens empfehlen.
Israel ist eine Demokratie, sagt jeder. Ne? Mhm. So, die wenigsten können es eigentlich begründen. Mhm. Das hat
Sie
man
sagen,
so gehört,
das ist schon parteiisch.
Das ist schon parteiisch. Ja. Ja, weil das ist so, also so definiert sich Israel selber. Die behaupten von sich, sie sind eine Demokratie. Und wenn man nur die jüdischen Israelis nimmt, also ist es auch, für die ist es eine Demokratie, eine Siedlerdemokratie. Ne? So. Ja. Aber wenn man die gesamte Bevölkerung Israels nimmt, das sind ja 20% Palästinenser, also auch in diesem Kernstaat Israel. Ja. Und die sind nicht Teil des jüdischen Staates.
Ja.
Also
es Was gibt sieht ja, denn?
Es gibt ja in Israel, das ist ja auch interessant, Israel versteht sich nicht als Staat seiner Staatsbürger, sondern es versteht sich nur als Staat der Juden. Und die anderen Staatsbürger, für die ist es eigentlich nicht wirklich zuständig. Mhm. Und es gibt in Israel auch nur eine jüdische Nation. Es gibt keine israelische Nation. Es gibt israelische Staatsbürger, aber es gibt nur eine jüdische Nation. Und wenn man zu der nicht dazugehört, dann hat man nicht denselben Zugang zu Ressourcen oder hat nicht die gleichen vollen Bürgerrechte oder so. Und das ist das Gegenteil von Demokratie.
Die deutsche Presse tut ja immer so, als wenn alle Europäer sich, wenn es um die Palästinenserfrage geht, einig wären, nämlich das, was die Israelis tun, das ist absolut in Ordnung und die Palästinenser sind alle Aggressoren. Das stimmt überhaupt nicht. Spricht man zum Beispiel mit europäischen Juden, wie zum Beispiel Ivan Ivanji, den wir in Belgrad besucht haben, er war der Übersetzer Titus, und sprechen mit ihm über das, was Israel gegenüber den Palästinensern macht, dann ist dieser Auschwitz-Überlebende zu ganz harten Aussagen bereit. Bitte schön.
Also ich verurteile die Politik Israels gegenüber den Palästinensern. Überhaupt diese ganze Politik, die vor allem Netanyahu betreibt, aber viele andere. Und das ist kein Antisemitismus, denn etwa ein Viertel bis ein Drittel der Israelis denken so, nur bleiben sie ständig in der Minderheit. Aber man kommt nicht ran an die Leute. Meine Cousine lebt in Israel schon lange und ihr Enkelsohn ist zurzeit bei der Militärpolizei in Jerusalem, also sagen wir bei der schlimmsten der schlimmen Truppen. Und als er neulich hier war, habe ich ihn gefragt, vor was hast du mehr Angst, dass man dich erschießt oder dass du einen Unschuldigen erschießt? Der hat die Frage nicht verstanden. Er hat gesagt, ich bin ausgebildet, zuerst zu schießen. Aus, nicht? Also in dieser Hinsicht, falls Sie darauf hinaus wollen, glaube ich nicht, dass Antisemitismus ist, wenn man die Regierung Israels kritisiert, denn die Palästinenser sind letzten Endes auch Semiten.
America first. Was heißt das eigentlich? Was steckt wirklich dahinter? Nun, die amerikanische Industrie ist im Niedergang. Das hat damit zu tun, dass auch das amerikanische Kapital die Fabriken ausgesourced hat. Man produziert billig in China, macht dort eben Gewinne durch niedrige Löhne und damit gehen amerikanische Arbeitsplätze verloren. Und Donald Trump ist ja angetreten, er sagt, er möchte das gerne umdrehen, obwohl das natürlich Teil der Globalisierung ist. Ja? Bei der bleiben aber immer mehr Amerikaner auf der Strecke. Er möchte also, dass Autofirmen, Autoproduzenten, dass die in Amerika selber produzieren und da dürfen sie in Amerika auch verkaufen. Die produzieren meistens in Mexiko, können wir auf dieser Statistik sehen, Nissan zum Beispiel, aber auch General Motors. Das hat damit zu tun, dass man dort natürlich sehr billig produzieren kann, die Mexikaner werden schlechter bezahlt und dann verkauft man teuer in den Vereinigten Staaten und macht da eben Gewinne. Und das soll insofern umgekehrt werden, dass wenn du als deutscher Produzent zum Beispiel dort größere Marktanteile haben möchtest, dann soll deine Fabrik auch in Amerika stehen. Glaubwürdiger würde das Ganze natürlich dadurch werden, dass Donald Trump seinen eigenen Fuhrpark, sage ich jetzt mal, ausmistet. Dort gibt es nämlich nur ganz wenige amerikanische Karossen. Die meisten Karossen kommen aus Europa, aus Deutschland zum Beispiel oder aus Großbritannien. Luxuskarossen, das muss man an dieser Stelle sagen. Bin dann gespannt, wie er das handelt. Wir bleiben noch beim Thema Automobil. Es trifft diesmal Deutschland. Eine Meldung vom 26.01. aus der Wirtschaftswoche. Dort konnte man lesen, wegen Trump, Fragezeichen, Tesla storniert deutschen Zulieferbetrieb. Es geht um die Firma SHW, schwäbischer Zulieferbetrieb. Den ist jetzt ein Auftrag im Wert von 100 Millionen abhanden gekommen. Und zwar geht es um Elektroteile, die geliefert werden sollten für Tesla. Also man sagt da hier ein großer Hersteller von Elektrofahrzeugen. Das kann da nur Tesla sein. Und da hat wahrscheinlich Trump angerufen und gesagt, warum beziehst du die Teile aus Deutschland? Lass sie doch hier in Amerika fertigen. Ist Tesla eine rein amerikanische Firma? Ja und nein, denn parallel dazu konnte ich im Manager-Magazin am 14.02. eine Meldung lesen. Daimler stoppt Benzinmotoren von Smart. Was heißt das? In Zukunft wird es den Smart in den Vereinigten Staaten nur noch mit Elektroantrieb geben und er hat dann Batterien an Bord, die von Tesla kommen. Ja, Mercedes ist ja bei Tesla mal eingestiegen, dann wieder ausgestiegen und Tesla betreibt zusammen mit Panasonic, Japaner, eine große Fabrik für Batterien. Das heißt also, wir sehen, was die Globalisierung angeht, man weiß gar nicht mehr ganz genau, ist das jetzt eine deutsche Firma, ist es eine amerikanische Firma, sind Japaner dabei. Ich weiß nicht, ob Herr Trump das durchschaut hat, das lässt sich gar nicht mehr so trennen. Ja? Also auf der einen Seite kauft man keine deutschen Teile, ja, damit Tesla das selber baut, auf der anderen Seite ist Daimler-Benz und Tesla in einem Boot und baut es dann dort. Also wie gesagt, die Welt ist so global, dass Herr Trump als Wirtschaftsmann hier, glaube ich, noch eine Menge lernen muss. Wundert mich eigentlich. Kommen wir zum Trend, was Mobilität generell angeht, was Automobilität angeht. Eine Meldung aus der FAZ. Tankstelle wird zum Brennpunkt der Energiewende. Was heißt das? Nirgendwo wird so viel Erdöl verbrannt wie im Verkehrssektor. Hier heißt es weiter, doch auf lange Sicht löst die Petrochemie Autos und Flugzeuge als Wachstumstreiber ab. Eine Zeitenwende. Was heißt das? Die Petrochemie braucht ja Erdöl als Rohstoff und die wird zukünftig auf diesem Gebiet Geld verdienen, denn die Tankstellen werden zukünftig kein flüssiges Benzin mehr verkaufen, so auf mittellange Sicht, sondern Strom verkaufen. Das heißt, der Trend geht ganz klar zum Elektroauto und die Frage ist natürlich hier in Deutschland, ob das Wasserstoffauto von Mercedes-Benz auf der Kippe steht. Aber eins ist ganz klar, das kann man eben sehen, gerade mit dem Smart und mit dieser Meldung, der Trend geht zum Elektroauto, das wird viel schneller kommen, als die meisten glauben. Kommen wir zur Börse. Wie reagiert die denn eigentlich auf Donald Trump? Hier zwei Werte, Goldman Sachs geht durch die Decke, ist klar, aber eben auch US Steel hat damit zu tun, dass Donald Trump ja gesagt hat, er möchte die Arbeitsplätze zurückbringen. In der Stahlindustrie in den Vereinigten Staaten ist ja ganz viel weggefallen, ist ja alles vollkommen marode und die rechnen damit, dass sie Geld verdienen können. Warten wir mal ab, die Wirtschaft liebt Donald Trump. Deutschland hat einen neuen Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier. Zu dem komme ich gleich, aber über einen großen Umweg, und zwar über eine Meldung aus dem Jahre 2012. Gute Folter, schlechte Folter, gelesen im Freitag. Es geht um einen Mann, Maher Arar, gebürtiger Syrer, der in Kanada lebte. Und der wurde 2002 gekidnappt, und zwar auf dem Kennedy Airport. Wurde dann 10 Tage lang gefoltert. Man hat ihn offensichtlich verwechselt und wurde dann nach Syrien verschleppt. Ja, die Amerikaner wussten das und wurde dort dann durch die Syrer gefoltert. Ja, damals war der Assad, der das alles auch gemacht hat, noch ein guter Kumpel von den Amerikanern. Der hat einfach diesen kanadischen Staatsbürger gefoltert. Nach 10 Monaten war es der kanadischen Regierung möglich, ihren Staatsbürger auszulösen und dann trat er vor die Kameras und hat gesagt, was da eigentlich Phase war. Das schalten wir mal eben rein.
Life in the cell was impossible. At the beginning, even though it was a filthy place, it was like a grave, I preferred to stay in that cell rather than being beaten. Whenever I heard the guards coming to open my door, I would just, you know, think this is it for me. That would be my last day. The beating started the following day. Without no warning, without no warning, the interrogator came in with a cable. And he asked me to open my right hand. I did open it. And he hit me strongly on my palm. And it was so painful to the point that I forgot every moment I enjoyed in my life. This moment is still vivid in my mind because it was the first time that I was ever beaten in my life. Then he asked me to open my left hand. He hit me again. And that one missed and hit my wrist. The pain from that hit lasted approximately 6 months. And then he would ask me questions. And I had to answer very quickly. And then he would repeat the beating, this time anywhere on my body.
Soweit der kanadische Staatsbürger, der in Syrien mit Wissen der Amerikaner gefoltert wurde. Was hat das jetzt mit Herrn Steinmeier zu tun? Nun, der Fall erinnert natürlich ganz, ganz stark an Herrn Kurnaz, einem deutschen Staatsbürger mit türkischen Wurzeln, der ebenfalls von amerikanischen Sicherheitsbehörden gekidnappt und gefoltert wurde und in Guantanamo landete. Und da rief man damals Herrn Steinmeier an, da war er damals noch kein Bundespräsident, und hat gesagt, wir haben da diesen deutschen Staatsbürger Kurnaz. Wir wissen nicht ganz genau, ob das ein Islamist ist. Wir glauben eigentlich nicht, was sollen wir jetzt mit dem machen? Und der Herr Steinmeier hat gesagt, weiß ich auch nicht, behaltet ihn einfach mal, ja? So, jetzt ist Herr Steinmeier Bundespräsident und die Tagesschau fragt, was Steinmeier noch erledigen muss. Und ich wüsste da, was Herr Steinmeier noch als Bundespräsident erledigen könnte. Ich meine, als Bundespräsident sollte er die Größe haben zu sagen, ich entschuldige mich ganz offiziell bei Herrn Kurnaz. Da sollte er sich wirklich keinen aus der Krone brechen. Herr Steinmeier, versuchen Sie es mal. Eine Demokratie haben wir schon lange nicht mehr. Das schreibt Wolfgang Koschnick hier bei Westend. Das Buch kann ich dringend empfehlen. Und dass ich das jetzt hochgehalten habe, hat mit dem Bundespräsidenten zu tun. Denn der Herr Koschnick wurde bei Das Milieu auf der Homepage interviewt und auch zum Bundespräsidenten. Und dann hat er gesagt, da erzählen die Politiker aller Provinzen, dass sie mehr Demokratie wagen wollen. Und anschließend entscheiden im Alleingang drei Personen im Hinterzimmer, wer als Bundespräsident aufgestellt werden soll. Nämlich die Bundeskanzlerin, ihr Stellvertreter und der Kandidat selbst. Das trifft natürlich zu. Es treffen sich ja dann 1260 Leute im Bundestag und tun so, als ob sie den Bundespräsidenten wählen würden. Aber in Wirklichkeit ist das alles schon längst entschieden. Und Herr Koschnick sagt weiter, die politischen Parteien sind in dieser Welt der größte Klotz am Bein der Demokratie. Da hat er leider recht. Damit kommen wir zu einem schnellen Nachrichtenüberblick. In der Frankfurter Allgemeinen konnte ich am 13. Februar lesen, AfD-Vorstand will Höcke ausschließen. Die werden ihre Gründe haben. Der Kollege Markus Fiedler und Frank-Michael Spee haben einen zweiten Film über Wikipedia in der Pipeline, läuft noch in dem ein oder anderen Kino. Bei KenFM wird er Ende März oder Anfang März zu sehen sein. Es gibt da inzwischen ein Interview, was ich mit Herrn Fiedler geführt habe. Das zweite zum Thema Zensur kann ich nur schwerstens empfehlen. Konzentriertes Gejammer bei der NZZ. Sie schließt nämlich ihre Kommentare, also die Neue Züricher Zeitung. Und da steht, damit entscheidet sich das Schweizer Traditionsblatt zu einem Schritt, den auch andere Medien wie die Süddeutsche Zeitung, die FAZ bereits unternommen haben. Bei KenFM wird es so etwas nicht geben. Wir schließen unsere Foren nicht. Wir setzen uns mit unseren Lesern auseinander und da werden wir oft auch beschimpft. Aber damit muss man leben. An dieser Stelle Folgendes. Immer wenn der Kollege Petram Schajar mit Rebel Union online geht, gibt es Leute, die kaum ist der Beitrag online, schon den negativ flecken. Und dann zu uns sagen, wir mögen den Herrn Schajar entlassen, wir mögen das alles schließen. Und das werden wir nicht tun, und zwar aus folgendem Grund. Das wäre ja Zensur. Und man kann nicht zu den anderen sagen, dass sie zensieren, aber gleichzeitig uns dazu auffordern, dass wir zensieren. Lebt mit einem Herrn Schajar, ja, dass der eine andere Meinung hat wie ihr, wie, vielleicht auch wir, aber wir können das aushalten. Das ist auch Demokratie, das ist auch Presse. Ich bin da Verleger. Nicht alles, was Herr Schajar sagt, sehe ich ganz genauso, aber ich kann aushalten, dass er eine andere Sicht hat. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen auf diesem Portal die Sicht von Herrn Schajar haben und wie viele eine völlig andere Sicht haben, vielleicht eher meine, muss man sagen, das ist doch ein ziemlich gutes Verhältnis, so was wo meine Sicht angeht, okay? Und deswegen, Freunde, lernt Toleranz, okay? Und hört dem Mann einfach zu. Ihr müsst ihn nicht mögen, ihr müsst nicht mögen, wie er redet, ja, aber kommt ihm nicht wegen seines Dialektes, Deutsches eine Fremdsprache für ihn, er spricht Farsi und Englisch, ja, aber guckt euch an, was der Mann sagt und uns dazu aufzufordern, ausgerechnet uns aufzufordern, wir mögen ihn entlassen oder wir mögen doch bitte zensieren, ist ziemlich albern, okay? Es gibt auch gute Nachrichten, der Parlamentsvorbehalt sollte ja gekippt werden und er ist jetzt dann doch, ja, aktuell. Was ist der Parlamentsvorbehalt? Willi Wimmer wird uns das gleich nochmal erklären, den wir ja am 28.08.2014 diesbezüglich schon mal interviewt hatten, speziell zu diesem Ding, aber vielleicht nochmal ganz kurz. Wenn deutsche Soldaten im Ausland eingesetzt werden sollen, dann muss das weiterhin der Bundestag entscheiden und der Parlamentsvorbehalt, wenn er gekippt worden wäre, hätte bedeutet, dass das zukünftig der Oberbefehlshaber der NATO entscheidet und das wäre dann der amerikanische Präsident. Das ist jetzt doch nicht durchgekommen. Hier ist Willi Wimmer.
Der Parlamentsvorbehalt stellt sicher, nicht nur, dass Auslandseinsätze der Bundeswehr durchs Parlament gebracht werden müssen, bevor sie stattfinden können. Der Parlamentsvorbehalt stellt sicher, dass der Deutsche Bundestag über diese Dinge debattieren können muss, unabhängig davon, wie Regierungsentscheidungen sind. Solche Entscheidungen können nicht an der deutschen Öffentlichkeit vorbei betrieben werden. Und die Tendenz, die wir im derzeitigen Koalitionsvertrag haben, ist, dass das am Deutschen Bundestag völlig vorbeigehen soll und dass dann die NATO über den Einsatz der deutschen Bundeswehr weltweit entscheidet.
Wir machen weiter mit Fake News. Im Spiegel konnte ich lesen, NATO vermutet Russland hinter Fake News-Kampagne gegen Bundeswehr. Mir ist ja aufgefallen, dass der Spiegel immer mehr vermutet. Ja? Also er weiß es nicht, sonst würde er so einen Quatsch nicht schreiben. Als nächste Meldung in der Süddeutschen Zeitung vom BND, Doppelpunkt, keine Beweise für Desinformationskampagne Putins. Der BND hat insgesamt ein Jahr lang geforscht, gibt aber doch keine Entwarnung, obwohl er nichts gefunden hat. Das sagt ja auch eine Menge. Bargeld lacht, weiß der Volksmund, aber mit diesem Bargeld könnte es zu Ende gehen. Denn der 500er zum Beispiel, der verschwindet ja vom Markt bis zum Jahre 2018. Offiziell heißt das ja, es gibt eine Verbindung zwischen Bargeld und Verbrechen. Aber die wirklich großen Verbrechen, die Kapitalverbrechen, die werden ja dann eben ohne Bargeld abgewickelt. Aber es gibt Gerüchte, warum der 500er tatsächlich verschwinden soll, weil große Versicherer inzwischen sehr viel Papiergeld horten und das in riesigen Stollen abstellen. Und wenn man jetzt den 500er einzieht und den dann irgendwann nicht mehr nimmt, müssen die ja den 500er tauschen gegen 200er und 100er. Und das bedeutet wesentlich höhere Lagerkosten, weil volumenmäßig da einiges zusammenkommt. Und so möchte man den Versicherern das Geschäft verderben und in die Suppe spucken. Warum das so genau läuft, ich weiß es eigentlich nicht. Ich weiß nur eins, wir haben ein Interview gemacht mit Norbert Hering. Er hat ein Buch geschrieben, Die Abschaffung des Bargeldes. Und die Folgen wären, wenn wir alle nur noch digital bezahlen würden, dass man unliebsamen Leuten einfach das Konto abdreht, einfach löscht und dann sind sie praktisch kaltgestellt. Das ist also der Weg direkt in die Diktatur. Hier ist nochmal ein Ausschnitt aus diesem Interview von Hering, falls ihr es verpasst haben solltet.
Aber das richtig Schlimme ist ja, wir haben ja Erfahrung mit, nicht persönlich, aber als Nation, mit totalitären Regimen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben kein Bargeld mehr. Alles, was wir machen, wird gespeichert. Fast alles, was wir machen, ist ja irgendwie mit Geld ausgeben verbunden. Ja. Und wenn wir Bus fahren oder sonst was, unsere Karte irgendwo ranhalten für den Bus und was auch immer, Milch kaufen, alles gespeichert. Mhm. Und dann kriegen wir ein totalitäres Regime. Da kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Macht hat. Das kann jeden, der irgendwie in Ungnade gefallen ist, erstmal rausfinden, was, wer mit wem zu tun hat. Ja. Und auch jeden sofort neutralisieren, indem er ihn vom Zahlungsverkehr abhängt oder die noch etwas zurückhaltende Variante ist, dass man da irgendwo im Hintergrund eine Warntafel aufstellt, elektronisch, ne? Schlechtes Risiko, nicht mit dem oder unbeliebt in Ungnade gefallene Person, kein Geschäft machen mit dem und dann hat man schon Schwierigkeiten, noch irgendwas zu machen. Dann kann man vielleicht noch zahlen, aber man kann keinen Handyvertrag mehr abschließen und gar nicht, man weiß gar nicht warum. Und das ist ja nicht nur Zukunftsmusik, das wurde ja schon so gemacht mit WikiLeaks. Da hat es genügt, dass die amerikanische Regierung ohne jeden Gerichtsbeschluss oder irgendwas, die hat bei Visa, Mastercard, PayPal und noch ein, zwei anderen angerufen, praktischerweise ja alles amerikanische Unternehmen, und hat gesagt, mit WikiLeaks sollen sie keine Geschäfte mehr machen und den Zahlungsverkehr nicht abwickeln. Und dann konnte WikiLeaks keine Spenden mehr entgegennehmen.
An dieser Stelle noch ein Hinweis auf ein Interview, was wir mit Bernd Senf geführt haben. 3:15. Bernd Senf ist ja der Geldpapst, der mehrere Bücher zum Thema Geld geschrieben hat. Er war auch bei Position. Aber wir schalten nochmal in das Interview rein, was wir bei ihm zu Hause im Wohnzimmer geführt haben zum Thema Geld. Sehr, sehr ausführlich, sehr langatmig, aber so ist er nun mal. Aber am Ende hat man eine Menge verstanden. Hier ist Bernd Senf.
Und ähnlich mit der Bank von England, die ist ja schon 1694 gegründet worden. Ja,
auch als private Bank.
Als private Bank. Mhm. Und auch das Ereignis, was gravierende Auswirkungen hatte, auch mit dem englischen Kolonialismus und British Empire, das muss ja alles finanziert werden. Ja. Und enorm problematisch ist, wo der Staat in die Abhängigkeit sich begeben hat, von privaten Banken, nachdem er den privaten Banken das Recht zur Geldschöpfung
gegeben hat.
Das ist alles so absurd. Ja. Und hinterher wurde nicht mehr darüber geredet und geschrieben, wer eigentlich die Bank of England ist.
Wir haben ja schon sehr viele Menschen zum Thema Geld befragt und auch vor der Kamera gehabt und auch Buchtipps ausgesprochen, aber jetzt kommen noch weitere dazu, nämlich dieses Buch hier, Geld, die wahre Geschichte über den blinden Fleck des Kapitalismus von Felix Martin. Kriegt man auch gebraucht für kleines Geld, den schmalen Taler in diesem Fall. Und dieses Buch von David Graeber, Professor Schulden, die ersten 5000 Jahre. Ganz, ganz wichtig, der Mann ist ja nicht nur Ökonom, er ist vor allem Ethnologe und er geht ganz tief in die Menschheitsgeschichte und stellt fest, Bargeld ist relativ neu, man hat sich früher mehr Kredit gegeben. Kredit war so eine Art Vertrauen. Ja? Bargeld wurde erst eingeführt, als man angefangen hat, Menschen zu bezahlen, die man nicht kannte. Also dieses ominöse Dorf, in dem angeblich getauscht wurde, was so unpraktisch war, weist Gräber nach, dieses Dorf hat es nie gegeben. Eine Meldung aus dem Stern. Dieser Mann hier ist euch bekannt als Sigmar Gabriel und er wird den Herrn Steinmeier ersetzen. Er wird nämlich der Außenminister. Ja? Gesichtsausdruck scheint mir das gar nicht zu gefallen. Und die letzte Meldung in diesem Nachrichtenüberblick vom 22. Februar aus der Süddeutschen Zeitung. Überschrift, das sollte nicht verharmlost werden. Es wird dort ein amerikanischer Politikwissenschaftler, Dov H. Levine, interviewt, und zwar zum Thema Wahleinmischung. Man hat ja dem amerikanischen Präsidenten unterstellt, er hätte die Wahl nur deshalb gewonnen, weil Putin sich in die Wahl eingemischt hätte. Das konnte zwar nicht nachgewiesen werden, und darum dreht sich dieses Interview. Und da ist die Frage: Ist die externe Einflussnahme auf Wahlen ein neues Phänomen? Und dieser Wahlforscher Dodge A. Levine sagt, nein, das ist eine altbekannte Praxis. Nehmen wir die erste US-Wahl 1796. Da gab es eine externe Einmischung, nämlich die Franzosen. Ich habe mir die Einmischungsversuche seitens der USA und der UdSSR oder Russlands auf nationalen Wahlen im Zeitraum von 1946 bis 2000 angeschaut. Insgesamt gab es 117 Fälle, 36 Mal mischten sich die UdSSR oder Russland ein, 81 Mal die Vereinigten Staaten. Wir sehen also, sich gegenseitig einzumischen und mitzumischen und zu manipulieren, das scheint doch Standard, wenn es darum geht, in einem anderen Land einen Staatsmann in Amt und Würden zu bringen, der einem wohlgesonnen ist. Ja? Jetzt so zu tun, als wenn der Herr Putin, wenn er das getan hätte, der Erste wäre, der so etwas tun würde, ist einfach albern. Eines der wichtigsten amerikanischen Sportereignisse ist der Super Bowl. Und wenn man vor dem Super Bowl jemanden in eine Talkshow einlädt, die direkt vor dem Super Bowl läuft, kann man davon ausgehen, dass es wirklich alle sehen. Das hat Bill O'Reilly gemacht auf Fox News und der Gast war Donald Trump. Und er bringt den Herrn Trump in eine Situation, in der man einfach sagt, sagen Sie mal, dieser Putin, ja, Putin is a killer. Und interessant ist, was Donald Trump darauf antwortet. Bitte.
Do you respect Putin?
I do respect him.
Do you? Why?
Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not. And if Russia helps us in the fight against ISIS, which is a major fight, and Islamic terrorism all over the world,
right?
Major fight, that's a good thing. Will I get along with him? I have no idea.
He's a killer, though. Putin's a killer.
A lot of killers. You got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent?
Wie gesagt, das finde ich bemerkenswert. Das habe ich so noch nie erlebt, dass ein amerikanischer Präsident bei so einer Steilvorlage, also der russische Präsident oder Russland ist ein Killer, sagt, ja, glauben Sie, dass wir unschuldig sind? Glauben Sie das? Nein, sind wir nicht, ja? Und das gefällt den Etablierten, den Medien nicht, weil man muss diesen Herrn Trump ja quasi zum Krieg tragen. Der will nicht, ja? Jeder andere hätte gesagt, ja, da haben die völlig recht, da muss man was machen. Aber dieser Herr Trump, der immer so schlecht dargestellt wird, der sagt, nö, wir sind nicht unschuldig, ja? Wir sollen uns an die eigene Nase fassen. Das ist doch sympathisch, oder nicht? In unseren Medien wird ja ständig behauptet, Russland würde sich ausbreiten, ja, weil sich die Krim geholt hat. Aber es war ja keine Annexion, es war ja eine Sezession. Auf der Krim wurden Wahlen durchgeführt und die Krim hat sich für den Wiederanschluss entschieden, weil die Krim war ja mal Teil Russlands. Aber in unseren Medien scheißt es ja immer, ja, Russland würde sich ausbreiten. Und wir hatten Andreas Maurer in einer Positionssendung und er stellt wirklich die Frage, wo, bitteschön, breitet sich denn Russland aus?
Wir müssen überlegen. Wir müssen wirklich überlegen, wenn man sagt, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, die Russland macht sie groß und die Russland-Militär wird immer mächtiger und die breiten sich aus. Wo breitet sich denn Russland aus? Sagen Sie mir ein einziges Beispiel. Ich habe zum Beispiel jetzt nachgefragt, Russland besitzt 2 Militärbasen im Ausland. Und die meiste russische Bevölkerung, wenn ich mit denen spreche, die sagen, das sind 2 Basen zu viel. Wir müssen wieder die zu Hause haben. Und auf der anderen Seite, die USA alleine verfügt offiziell über 700 Basen, Militärbasen. Wenn man auf die Karte guckt, es gibt keinen Fleck, wo die Amerikaner und Westen nicht dabei sind.
Ich habe es eingangs ja schon mal erwähnt, in unseren Medien wird ständig für eine Art von Konflikt, von Krieg getrommelt gegen Russland. Das sind ja eher amerikanische Ablegermedien, die für diesen Krieg trommeln, der aber dann in Europa stattfindet. Das haben viele offensichtlich nicht begriffen. Auch die großen Verlagshäuser werden dann davon betroffen. Sie werden nämlich einfach atomar weggeblasen, aber das dämmert ihnen offensichtlich nicht. Die Superreichen selber, die das alles lancieren, die bereiten sich bereits auf das Ende der Zivilisation vor. Das konnte ich im Spiegel lesen. Dort heißt es, 2 Hektar Land im Nordpazifik und ein stets vollgetankter Hubschrauber. Im Silicon Valley treffen laut New Yorker immer mehr superreiche Vorkehrungen für den Fall, dass die Zivilisation zusammenbricht. Womit rechnen die? Wir hatten vor ein paar Tagen die Ehre, einen Vortrag von Herrn Mausfeld in Hamburg zu filmen. Der geht 1 Stunde und 36 Minuten, hat es wirklich in sich fantastisch. Und dort zeigt er auf ein Dilemma hin, was uns betrifft, die Wähler. Wenn nämlich morgen Bundestagswahl wäre, würden 68% 68% die Parteien mit den Politikern wieder wählen, die uns in dieses gesamte Dilemma gebracht haben. Also die Krisenverursacher würden wir wieder wählen. Warum sind wir so dämliche Schafe? Warum wählen wir diese Hirten, wo wir doch genau wissen, die passen nicht auf uns auf, sondern sie arbeiten im Auftrag der Herdenbesitzer und wir werden zur Schlachtbank geführt. Ich verstehe es nicht und auch Herr Mausfeld versteht es nicht. Hier ist ein Ausschnitt.
68% würden gerade wieder die Parteien wählen, die für die gegenwärtige Situation verantwortlich sind. Das ist überraschend. Denn es waren ja nicht die Lämmer, es war ja nicht die Herde, sondern es waren die Hirten, die den Sozialstaat zertrümmert haben, die 50 Milliarden Volksvermögen in die Bankenrettung gesteckt haben, die den Überwachungs- und Sicherheitsstaat ausbauen, die Militarisierung der EU vorantreiben, die Erweiterung der NATO vorantreiben und, und. Interessanterweise scheint den überwiegenden Teil der Bevölkerung all diese Dinge nicht zu stören. Die Hirten scheinen alles zum Wohle des Volkes im Großen und Ganzen gerichtet zu haben.
Der entscheidende Punkt, dass man uns global in Europa, auch in Deutschland, so gegeneinander aufhetzen kann, so rumschubsen kann, der entscheidende Punkt ist, dass wir zu wenig über uns selbst wissen, dass wir uns einschüchtern lassen. Und diese Angst, ja, die führt dann zu einem Angebot, nach dem wir greifen, und das ist meistens Rassismus. Wenn wir aufhören würden, uns in Schubladen zu stecken, wenn wir anfangen würden, uns als Menschen zu sehen, ja, wo es keine Rolle spielt, woher jemand kommt, welches Geschlecht er hat, welche Art von Sex er mag, sondern es sind einfach nur Menschen. Wenn wir damit mal wieder anfangen würden, wenn wir uns als Menschen betrachten würden, dann hätten die Eliten nicht mehr diese Chance, uns so gegeneinander aufzuwiegeln, denn dieses Spalten ist der eigentliche Macht, die sie haben, weil wir es nicht durchschauen. Ich habe einen sehr interessanten dänischen TV-Spot gefunden. Da heißt es, muss uns erst ein TV-Sender erklären, wie Gesellschaft funktioniert? Ich glaube ja. Wir schauen uns diesen Spot jetzt mal komplett an. Menschen hören auf, sich in Schubladen zu stecken.
It's easy to put people in boxes. There's us and there's them. The high earners and those just getting by. Those we trust and those we try to avoid. There's the new Danes. And those who've always been here. The people from the countryside. And those who've never seen a cow. The religious. And the self-confident. There are those we share something with. And those we don't share anything with.
Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre?
And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. we who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share.
Ausspähen oder Freunden, das geht gar nicht. Das hat die Angela Merkel vor 3 Jahren gesagt, als man ihr gesteckt hat, dass ihr Handy abgehört wird. Dann gab es eben diesen NSA-Untersuchungsausschuss, der tagt jetzt schon so 3 Jahre. Und Angela Merkel ist vor ein paar Tagen dort angetreten und hat dann nochmal gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Zitat, ich bin gut durch meine Kanzlertätigkeit gekommen, ohne dass ich das wusste. Also mit diesem Ausspähen. Es war damals, nachdem es rauskam, ja etwas in der Luft, das nannte man No-Spy-Abkommen. Aber sie hat jetzt eingeräumt, dass es dann doch nicht möglich war, mit den Amerikanern, unseren Freunden, etwas Essentielles auf den Weg zu bringen. Parallel hat sie sich naiv vor diesem Ausschuss gegeben und aber gleichzeitig sich in einem Punkt festgelegt. Sie findet das wirklich nach wie vor weiterhin auch gut, dass Herr Snowden in Moskau bleibt und nicht etwa zum Asyl nach Deutschland kommt. Die Frau spielt naiv. Wählt sie. Kaum war Merkel beim NSU-Untersuchungsausschuss raus, musste sie auch schon zur MSC, der Münchner Sicherheitskonferenz, ich nenne es ja immer Münchner Unsicherheitskonferenz, da trifft die NATO auf die Rüstungsindustrie und man beschließt gemeinsame Projekte, kann dann eben so gucken, was da in Zukunft geht. Und Frau Merkel hat auch dort bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen. Ihre Kernaussage lautet, die Europäische Union ist in einer ausgesprochen schwierigen Phase, nämlich Großbritannien. Sie aber möchte weiter erfolgreich bleiben, sie setzt auf die Märkte. Ja? Hier ist Angela Merkel.
Ich bin der festen Überzeugung, es lohnt sich, für die internationalen gemeinsamen multilateralen Strukturen zu kämpfen, aber wir müssen sie an vielen Stellen auch verbessern. Und da möchte ich bei dem anfangen, was unser Zuhause ist, das ist die Europäische Union. Die Europäische Union ist in einer ausgesprochen schwierigen Phase. Durch das Ergebnis des britischen Referendums werden wir in Zukunft nicht mehr 28 Mitgliedstaaten sein, sondern nur 27. Das ist bedauerlich aus meiner Sicht, aber es ist eine Tatsache. Umso mehr müssen die 27 Mitgliedstaaten sich fragen, wie können wir unsere Europäische Union erfolgreich gestalten? Denn es gibt viele Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sein können. Da will ich beginnen mit der Tatsache, dass das Kennzeichen der Europäischen Union der gemeinsame Markt ist. Und dieser gemeinsame Markt, der jetzt auch durch die Herausforderung der Digitalisierung noch einmal erweitert werden muss, muss seinen Wert erbringen und das heißt Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit, Erfolg für die Menschen. Die soziale Marktwirtschaft in Deutschland war immer ein überzeugendes gesellschaftliches Credo, weil Wohlstand für alle das Ergebnis war. Und das ist auch der Anspruch an europäisches Handeln.
Und wir bleiben noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Auch der russische Außenminister Lavrov hat dort gesprochen und hat wirklich radikales Zeug gesagt. Ich lese das mal vor. Wir erleben eine wirtschaftliche und politische Globalisierung. Stimmt das? Diese führt dazu, dass eine Art Elite-Club an Staaten die Welt regiert. Stimmt das? Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Deshalb müssen wir Entscheidungen treffen und ich hoffe, dass diese darauf abzielen werden, eine gerechte und demokratische Weltordnung zu schaffen. Ist aber sehr radikal. Ich habe versprochen, dass es immer wieder lustig werden würde und jetzt ist der Moment. Eine Meldung aus dem 23.01., den ich gelesen habe bei MMM News, Überschrift Fake News, Manipulation der öffentlichen Meinung via Facebook. Angela Merkel ist in Deutschland sehr beliebt. Das kann man auch daran erkennen, dass sie auf ihrer eigenen Facebook-Seite, die sie selber pflegt, 2,3 Millionen Follower hat, die sie einfach liken. Und ja, die Kollegen von MMM News haben sich die Mühe gemacht, diese Seite mal dahingehend zu untersuchen, woher denn diese ganzen Likes kommen. Und sage und schreibe, 27% der Likes auf Angela Merkels Facebook-Seite kommen aus Deutschland. Ja, der überwiegende Rest kommt zum Beispiel aus dem Irak, aus Ägypten, den Vereinigten Staaten von Amerika, Brasilien, Indien, Albanien, Kosovo, Rumänien, Bangladesch, Marokko, Algerien, Frankreich, von überall. Überall dort mag man Angela Merkel und spricht auch fließend Deutsch. Ja? Gerüchten nach sind das sogenannte Click-Farms, wo das hergestellt wird. Also Kinder für 1 Cent pro Tag klicken das oder aber Roboter machen das. Aber das sind natürlich alles bloß Gerüchte. 2,3 Millionen Menschen in Deutschland mögen Angela Merkel und 27% sind tatsächlich aus Deutschland. Der Rest sind Deutsche im Ausland. So muss man sich das vorstellen. Am 19. Dezember 2016 fand in Berlin ein Attentat mit einem LKW statt. Der mutmaßliche Täter war Anis Amri, ein gebürtiger Tunesier, dem man diese Tat vorwirft. Er selber konnte gerichtlich nicht überführt werden, denn er wurde in Mailand vorher durch die Polizei erschossen und seitdem ist es einfach der Täter. Aber er ist eben der mutmaßliche Täter, nicht der überführte Täter. Wie sich später herausstellte, war dieser Mann zweimal in Kontakt mit den Verfassungsschutzbehörden. Er wurde gewissermaßen geführt. Einmal hat er den Verfassungsschutzbehörden erklärt, was er vorhat, dass er nämlich gerne Leute umbringen möchte mit modernen Waffen, dass er das gerne in Berlin tun möchte. Und beim zweiten Mal hat ihn ein solcher Mitarbeiter vom Verfassungsschutz direkt nach Berlin geschattelt. Das behaupte ich nicht, das kam am 23.12. so in einem Brennpunkt in der ARD. Wir schalten mal eben rein.
Nach Recherchen von Report München sind genau in diesem Netzwerk zwei V-Männer aktiv. Einer meldet Folgendes über Amri. Durch eine beim LKA Nordrhein-Westfalen geführte Vertrauensperson wurde erstmals Kontakt zu Anis Amri hergestellt. Im Verlauf der nächsten Tage erklärte Amri, mittels Kriegswaffen Anschläge in Deutschland begehen zu wollen. Später fuhr Amri mit einem V-Mann, einem geheimen Informanten des Verfassungsschutzes, von Dortmund nach Berlin und erzählt genau, was er plane. Und der V-Mann meldet das. Hier der Originalvermerk. Amri verlässt Dortmund und begibt sich erneut nach Berlin. Er wird durch die Vertrauensperson gefahren und macht Angaben dazu, dass sein Auftrag sei, im Sinne von Allah zu töten. Die bringen Muslime um, also muss er die umbringen.
So weit, so schlecht. Die Frage, die im Raum steht, wie kann das sein, dass ein Mann, der ja vom Verfassungsschutz schon beobachtet wurde, plötzlich vom Radar verschwindet? Ja, wer sich ein bisschen auskennt, sagt, ja, das ist eine Art von begleiteter Terrorismus. Man leitet ihn an und dann zieht man seine Leute ab, um danach etwas anderes zu tun, dass man nämlich nachher sagen kann, wir brauchen mehr Polizei, damit das nicht mehr passiert. So ähnlich agierte dann bei Illner, ja, der Bundesjustizminister Maas. Er sprach nämlich von einer Panne, ja, das ist aber keine Panne. Ich meine, wenn man einen mutmaßlichen Terroristen aufmuntert und ihn shuttelt, dann ist das keine Panne. Und wenn man dann auch noch abzieht, dann nimmt man das, was der Mann vorhat, nicht nur billig in den Kauf, man wünscht es. Wir jedenfalls haben darüber berichtet und in einem Beitrag habe ich gesagt, es ist doch erstaunlich, dass seit dem 11. September 2001 Täter mit muslimischem Hintergrund ständig dabei sind, ihre Ausweise am Tatort zu verlieren. Ja, wenn sie aber weiterhin auf der Flucht sind, also ohne Papiere flüchten. Und daraufhin gab es einen Beitrag im RBB aktuell, und zwar am 4.2. Und dort versuchte man dann unter anderem KenFM in die Ecke der Verschwörungstheoretiker zu stellen. Denn eine solche Frage, warum ausgerechnet islamische Täter ihre Ausweise vergessen, andere Terrorgruppen aber über Jahrzehnte nicht, wie zum Beispiel die ETA oder die RAF oder die IRA, solche Fragen bezeichnet man dann eben, das wären eben Fragen, die werden geeignet, um Verschwörungstheoretiker zu bedienen. Solche Fragen kommen an, versprechend Orientierung, sagte man. Eine direkte Frage an den RBB. Sag mal, dass der Mitarbeiter Amri vom Verfassungsschutz angeleitet wurde, das ist doch schon bekannt, oder? Das lief ja in der ARD, oder kennt ihr den Bericht nicht? Weil wenn ich euren Bericht sehe, muss ich feststellen, ihr kennt den Bericht nicht. Ich verspreche keine Orientierung, aber ihr wirkt reichlich orientierungslos, wenn ihr solche Fragen nicht stellt. Ich meine, es muss doch auffallen, dass die RAF, die IRA, die ETA und Co. in Jahrzehnten ja, sich auch zu ihren Terroranschlägen bekannt haben, aber eben in Form von Bekennerschreiben. Weil in eurem Beitrag heißt es, dass erfahrene Ermittler wissen, dass islamische Attentäter ihre Papiere absichtlich zurücklassen, um sich klar für ihre Taten zu bekennen. Was sind das für islamische Spezialisten und ist das empirisch belegbar? Sowas habt ihr wirklich gesendet. Wir hören mal eben rein.
Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am 19. Dezember. Schon kurz danach kursieren Verschwörungstheorien im Internet. Als Texte oder Videos, so wie hier auf YouTube. Die Verschwörungstheoretiker haben ihre ganz eigenen Erklärungen, sind auf der Suche nach der vermeintlichen Wahrheit. Sie sichten Videomaterial, stellen Fragen und analysieren Details. So wie beim YouTube-Channel KenFM. Im Mittelpunkt die Papiere von Anis Amri.
Warum nimmt ein Terrorist seine Duldungspapiere mit an den Tatort? Wie glaubwürdig ist es, dass er sie ausgerechnet im LKW liegen ließ, dann aber so unterbringt, dass die Polizei sie erst Tage später findet?
Erfahrene Ermittler wissen, dass islamistische Attentäter ihre Papiere absichtlich zurücklassen, um sich klar für ihre Taten zu bekennen. Der Verschwörungstheoretiker wittert aber den ganz großen geheimen Komplott.
Wer könnte davon profitieren? Täter, die die offiziellen Täter nur benutzt haben?
Solche Fragen kommen an. Sie greifen Unsicherheiten auf, versprechen Orientierung.
Warum ich überhaupt auf den RBB eingehe? Nun, ich möchte euch beraten. Das, was mit euch passiert, ist tragisch. Ich habe von diesem Beitrag erfahren durch einen Anruf. Es rief mich ein Mann an aus Leipzig. Er war 62 oder ist 62 Jahre alt. Das bedeutet, jüngere Leute gucken euch gar nicht. Und ich habe mir mal eure Statistik angeguckt, wer denn so einschaltet. Das ist eure eigene Statistik. Ihr seid da in der ARD-Pyramide auf dem drittletzten Platz. Noch älter sind nur noch die Leute beim SWR oder beim BR. Eure Durchschnittsuser sind 62 Jahre alt. Hier unsere Tabelle, die wirklich interessanten, die ihr gar nicht mehr habt, die sind zwischen 25 und 35. Und mein Rat, wenn ihr solche Berichte macht über uns, macht ihr Werbung für uns, aber in einer Zielgruppe, die uns nicht einschalten, und die Jüngeren kriegt ihr auch nicht, weil, wie gesagt, einer hat mich angerufen und der ist 62 Jahre alt. Und dass ihr so berichten müsst, wie ihr berichten müsst, dafür gibt es auch eine Erklärung. Und die gibt euch das Gesicht von den Young Turks. Der sprach nämlich neulich in einer Reportage bei Arte mit der Überschrift "Jede Regierung lügt". Viel Freude dabei.
Sie müssen einem Moderator, der bei Mainstream-Medien anfängt, nicht sagen, hey, sei gefälligst für die Regierung, auch wenn ich so stur war, dass ihnen nichts anderes übrig blieb. So jemand stellen sie gar nicht erst ein. Und wenn doch, dann degradieren oder feuern sie ihn. So wissen alle Bescheid. Wir kritisieren nicht die Macht. Wir kritisieren keine Konzerne. Wir sind selbst ein Konzern. Wir greifen das Establishment nicht an, wir gehören selbst dazu. Wer das Spiel mitspielt, wird befördert und alle in der Firma bekommen das mit. Durch diesen Prozess bekommen die Mainstream-Medien das gewünschte Produkt.
Was Cenk Yugor bei MSNBC passiert ist, wirft Licht auf den Prozess, den Noam Chomsky Herstellung von Zustimmung nennt. Die Nachrichten der Medienkonzerne fallen oft eher propagandistisch als journalistisch aus. Die Herstellung von Zustimmung sorgt dafür, dass die ignorante und lästige Mehrheit außen vor bleibt. Sie wollen also seit Jahrzehnten eine nationale Krankenversicherung, haben aber keine Ahnung, also bekommen sie keine. Sie wollen höhere Steuern für Reiche, das legen wir ad acta, die haben eh keine Ahnung. Wir sind gegen Kriege, aber bloß, weil sie nicht verstehen, wie wichtig es für uns ist, Libyen oder irgendein anderes Land zu bombardieren. Früher konnte man dies mit Gewalt durchsetzen, doch ab dem frühen 20. Jahrhundert wurden in Ländern wie England und den USA die Gesellschaften freier und man sah ein, dass Gewalt allein nicht reicht. Also musste man sich der Kontrolle von Haltungen und Meinungen widmen. Das liegt auf der Hand.
Ich halte Manufacturing Consent für den Schlüssel zur Entzifferung der Hieroglyphen der US-Medien. Sagt man den meisten Protagonisten in den großen Medienkonzernen, dass sie in ihrer Meinungsäußerung eingeschränkt sind, werden die das nicht nur bestreiten, sie werden dies sogar glaubwürdig bestreiten, weil sie selbst an dieses Dementi glauben. Das ganze System erzeugt eine gewisse Orthodoxie, eine Art Frömmelei. Und wer davon zu weit abweicht, fliegt raus.
Zum Ende dieser Sendung gibt es wirklich gute Nachrichten und ich möchte mich hier ganz stellvertretend bedanken, und zwar für alle Griechen, die euch Danke sagen wollen. Die Griechenland-Nothilfe, ihr wisst das, geht weiter und mit eurer Hilfe haben wir fast 300.000 Euro gesammelt, die nicht auf irgendwelchen Konten schlummern, sondern damit wird wirklich medizinische Hilfe geleistet. Uns ist es gelungen, ein dringend benötigtes Gerät zu kaufen, ein sogenanntes Bronchoskop hier im Bild. Was macht man mit so einem Gerät? Nun, Kleinkinder, wer Kinder hat, weiß das, nehmen gerne Dinge in den Mund und verschlucken die dann zum Beispiel, so Teddybäraugen zum Beispiel, und daran kann man ersticken, wenn dieses Zeug da nicht aus der Lunge rauskommt. Und mit diesem Bronchoskop kann man das ambulant entfernen. Man muss das Kind nicht in ein Krankenhaus bringen, auch wenn gar kein Krankenhaus da ist, auf Inseln. Und das heißt, wir haben mit diesem Gerät bereits das ein oder andere Kinderleben gerettet, dank eurer Hilfe, denn solche Geräte sind nicht ganz billig. Außerdem haben wir gekauft ein mobiles EKG, was in Griechenland auch schon im Einsatz ist, auch dort schon Leben retten konnte. Und wir haben vor ein paar Tagen in Aachen einen Kleinlastwagen voller Gehhilfen und Rollstühle abgeholt, die top in Schuss sind, die man hier verschrotten würde und die wir jetzt nach Griechenland bringen lassen, denn dort ist man derart knapp bei Kasse, dass Menschen, im Bett liegen müssen oder sich gar nicht fortbewegen können, weil sie keine Rollstühle haben. Sind ja teuer. Das alles wird mit eurer Hilfe realisiert. Ich soll euch Danke sagen von den Griechen und vor allem von Professor Dr. Athanasios Giannis, der das Ganze mit euch zusammen organisiert und der uns auch sagt, wo die Hilfe benötigt wird. Danke, macht weiter, super. Es gibt bei KenFM ja die Serie Die Macher, die sehr gut ankommt. Erwin Thoma war jemand, den wir vorgestellt haben. Es gibt weitere Macher, die wir in die Pipeline packen. Geduld, wir arbeiten daran. Also wir haben schon sehr viele interviewt, die kommen noch. Aber wir möchten an dieser Stelle auf einen Mann hinweisen, den ihr vielleicht auch schon kennt, wenn ihr auf den Mahnwachen wart, nämlich Malte Klingauf. Malte Klingauf hat bei den Mahnwachen die Bühnen gemanagt, also dafür gesorgt, dass die Bühne da steht, dass der Strom da ist und dass die Redner geordnet von der Bühne gingen und auf die Bühne kamen. Und der ist auch ein Macher und der hat jetzt ein eigenes Festival in Planung, was auch hochziehen wird. Wir sind der Medienpartner und zwar vom 23. bis zum 25.06. nennt sich Pax Terra Musica. Die Idee ist relativ simpel. Da draußen gibt es jede Menge Macher. Die sollte man alle mal über einen Zeitraum an einen Ort bringen und dass man sich kennenlernt. Was gibt es denn schon, wenn man sagt, sag mal, im Bereich Energiesektor, Ernährung, was gibt es da? Da treffen Macher auf Macher oder Interessierte auf Macher, dass man sich inspirieren lassen kann und das Ganze musikalisch begleitet. Das heißt, es ist eine Machermesse, die auch Rave-Charakter hat. Hier im Boxenstopp haben wir sie verarztet, könnt ihr euch anhören, aber sie haben auch selbst einen kleinen Trailer gemacht, eine kleine Info gemacht, das schalten wir jetzt rein. Hier ist Malte Kling auf.
Musikalisch bewegen wir uns sehr breit. Also wir haben uns wirklich vorgenommen, wir wollen auf der einen Seite so die klassischen Friedensliedermacher, die man so kennt. Wir haben eine sehr starke Aufklärungsszene im Hip-Hop-Bereich, die kommt zu Wort. Wir haben natürlich auch Rockmusik, die einfach auch in diese Richtung schon immer ging, schon seit Woodstock. Was für uns auch wichtig war, wir möchten auch die elektronische Musikszene dazu nehmen, dass gerade in diesem Bereich auch junge Menschen sind, die daran interessiert sind, das Leben besser zu machen. Der zentrale Ort ist ein Ausstellerbereich. Da rechnen wir im Moment mit über 100 Ausstellern, die dann dort sein werden und sich vorstellen werden. Und dann kommen natürlich automatisch Vorträge dazu, wenn wir schon mal alle da haben. Wir haben Diskussionsrunden, die dann dazu kommen. Wir haben Workshops, die angeboten werden, sodass man sich also wirklich, wenn man mal genug hat vom Tanzen, umschauen kann, was wird in der Welt vom Frieden getan.
Und es gibt so viele.
Schaut auf unserer Website www.pax-terra-musica.de. Unter Aussteller findet ihr alle einzeln aufgelistet und mit Links zu den entsprechenden Webseiten dazu.
Druschba ist ein russisches Wort und es steht für Freundschaft. Und letztes Jahr hat KenFM ja eine Freundschaftsfahrt mit angeschoben. Initiator war hier Dr. Rainer Rotfuß und Uwe Schattauer. Das war sehr, sehr erfolgreich. Sind einige Menschen konvoiartig nach Russland gefahren und haben dort richtige Russen kennengelernt. Gastfamilien sind durch die Städte gefahren. Eine lange Tour, 3 Wochen ging das. Das kam derart gut an, dass wir uns entschlossen haben, das dieses Jahr wieder zu tun. Und das ist meine Bitte an euch. Beteiligt euch, ja? Das Ganze findet statt vom 23. Juli bis zum 13. August. Das sind knapp 3 Wochen. Wieder ein Konvoi mit eigenem Fahrzeug oder Bus. Wer die Zeit nicht hat, kann das Ganze finanziell unterstützen, weil es geht auch darum, soziale Projekte zu unterstützen. Unsere Generation will es anders machen als Napoleon und Adolf Hitler. Wir wollen Russland nicht überfallen, wir wollen unsere Nachbarn kennenlernen. Und vor allem dann, wenn wir in der Presse aufgefordert werden, Angst zu haben vor den Russen, weil die ganz schlimm sind, sollten wir rüberfahren und uns davon überzeugen, dass das Menschen sind wie du und ich. Wer sich schlau machen möchte, kann das auch tun, und zwar auf der ITB vom 8. bis zum 12.04. hier in Berlin, also der Tourismusbörse. Dort gibt es einen Stand von Panorama. Und da kann man sich das Ganze anschauen, wie es laufen soll. Letztes Jahr war das wirklich sehr, sehr erfolgreich. Da gab es auch sehr viele bewegende Momente und ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr mindestens genauso wird. Viele Städte werden besucht werden. Russland ist ja auch ein sehr schönes Land, nicht nur Moskau, auch andere kleinere Städte. Man trifft dort auf Bevölkerung, die eben sehr herzlich ist, dass man sagt, wow, warum, wir sollten mehr miteinander machen. Und es ist auch eine Aufforderung an Schulen oder Vereine oder Firmen zu sagen, ich mache da jetzt einfach mal mit. Ich möchte meine Nachbarn kennenlernen. Wenn ihr euch dafür interessiert, für Druschba, für diese Freundschaftsfahrt, dann ja, schaut euch auf dieser Homepage um, klingt euch ein. 450 Menschen haben sich schon angesagt, aber es wäre doch großartig, wenn wir mindestens 500 werden würden. Ja? Machen wir doch der Elite, die uns aufeinander hetzen will, einen Strich durch die Rechnung, greifen wir uns nicht gegenseitig an, nein, besuchen wir uns, trinken wir Wodka miteinander und lernen wir uns kennen und erkennen wir, dass wir vielleicht unterschiedlich ticken, aber dass wir alle Menschen sind, weil das ist der Plan. Ja? Frieden Europa, das ist der Plan. Machen wir es einfach. Wie immer am Ende der Sendung Bücher. Arno Grüen lebt ja leider nicht mehr, dem Leben entfremdet, warum wir wieder lernen müssen zu empfinden. Kann ich nur dringend raten, zu lesen. Außerdem ein Buch von einem Gast, der erneut bei uns war, Elias Davidson, Psychologische Kriegsführung und gesellschaftliche Läutung. Es geht um den 11. September. Hochspannend, hochspannend. Christian Kreis, neulich Gast bei uns, geplanter Verschleiß. Ja, ihr kennt das, man kauft sich etwas und kaum ist die Garantie abgelaufen, fällt das Ding auch auseinander. Das ist Absicht. Und von Leni Brenner, Standardwerk Zionismus und Faschismus über die unheimliche Zusammenarbeit von Faschisten und Zionisten. Die hat es nämlich gegeben, auch wenn das in Deutschland nicht wahrgehabt werden will. War aber so. So, und zum Schluss, der Kontakt ist hergestellt von Julian Assange zu KenFM, jedenfalls indirekt. Julian Assange hat auf seinem Facebook-Account einen Beitrag gelobt, den auch wir gesendet haben, weil wir kennen den Protagonist, und zwar Killers Moore, der hat einen ganz hervorragenden Track produziert, der in der Pipeline ganz gut inzwischen läuft bei YouTube, nämlich Mediale Kugeln. Killers Moore wird auch bei Pax Terra Musica auftreten. Und weil wir diesen Track so gut finden, weil er es so auf den Punkt bringt, weil er ein wirklich fantastischer politischer Rapper ist, der sich aus dem Fenster lehnt und sagt, was Phase ist, bringen wir am Schluss von MMM31 den gesamten Track. Mediale Kugeln mit Killers More. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Ken Gebsen. Meine Zielgruppe bleibt der Mensch und bleibt uns treu. Packt es in die Netzwerke, erzählt darüber und vor allem bleibt friedlich. Hier ist Killers More.
Was wollen wir?
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit!
Jawohl, und das auf der ganzen Welt!
Sie bezeichnen sich als sogenannte Friedensbewegung.
Doch so schön das Wiedererwachen der Friedensbewegung auch sein mag, so unschön waren die Begleiterscheinungen.
Desinformationskampagne.
Mit Wörtern und Begriffen, die Friedensbewegung kaputt machen sollen.
Anti-Amerikanismus, Verschwörungstheorien und ein bisschen Frieden.
Ganz stark in diesem Kreis sind
Verschwörungstheorie, das ist ein Kampfbegriff.
In die rechte Ecke drücken mit diesem Bericht.
Die haben Angst vor Krieg und sagen, die Medien in Deutschland lügen.
Als Querdenker stehen sie da.
Neue Töne von der neuen Friedensbewegung.
Wie frei die Meinung ist, merkst du erst, wenn du deine geändert hast. Nicht mehr das nachbetest, was der staatseigene Sender sagt. Was du meinen und denken darfst, kommt live über den Sender. Machst auf welcher Seite du stehst und welchen Feind du als nächstes hast. Alles schwarz, weiß, gut, böse, sie wollen den Verstand verpesten. Zwischen den normalen Menschen Hass und Kämpfe anzuzetteln. Das Massenchecken beginnt sich abzuwenden. Von transatlantisch vernetzten Propaganda-Gazetten sie hetzen. Denn sie haben Angst vor Menschen, die anders denken und das aussprechen, was sie denken. Die anfangen, andere anzustecken. Versucht sie abzudrängen, abzugrenzen, an die Wand zu stellen. Doch jetzt beginnt sich das Blatt zu wenden. Sag bye bye, NATO-Presse. Die auf Friedenstauben schießen und mit Euphorie und Euphemie die Kriege formulieren für die Ziele der Eliten. So füllte die Druckerpatronen mit dem Blut von unzähligen, unschuldig Toten. Sie schießen mediale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen, in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, lügen, der muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen.
Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges.
Journalisten im Dienste der Propaganda.
Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle.
Diese vermehrt einseitige Berichterstattung.
Das mit der Wahrheit egal.
Die Medien schießen auf eine Friedensbewegung.
Verhält sich nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner.
Und heute? Sag mir, wo die Friedensbewegung ist. Wo ist sie geblieben?
Diese Prostituierten fragen sich ernsthaft, wo hier denn eine Bewegung ist. Es sich mal ein, setzt für den Frieden. Ich helfe euch, denn es scheint am Kurzzeitgedächtnis zu liegen. Checkt die Archive, ihr wart die, die diese Kräfte beschießen. Von FAZ bis zum ZDF, von der Welt bis zum Spiegel. Fördern in Texten die Kriege mit mieser Hetze auf Titeln. Seit der Atlantikbrücke, Marshall Fund und Aspen verschrieben. Eine klausklebrige Nähe. Dann Super Angie und Friede. Aber nein, ich bin kein Putin-Verehrer. Es gibt dort zu viel zu tun und genug, was nicht gut ist. Nur tut hier grad jeder, als wären wir super unfehlbar. Für die Russen ein Lehrer, aber für Snowden wäre Schutz oder auch Zuflucht kein Thema. Euch gebt das Blut an dem Paper, denn der neue kalte Krieg ist auch Produkt eurer Feder. Und ihr versucht, was mit jeder Zeile die Meinung zu leiten, um gleich den meisten zu zeigen. Verstehen ist scheiße und zeichnen deine Nukleargegner. Sie schießen mediale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen. In einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders denken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften. Denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, lügen, wer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen.
Die Redaktionen werden von Leserbriefprotesten geradezu überschwemmt.
Wir haben massenhaft solche Post bekommen.
Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und die scheint erschüttert zu sein.
Ein zentrales Thema, Medienkritik.
Wir würden nicht das Ganze.
Eine Kultur des Krieges, des Hasses, des Konsums, des Misstrauens und der Intoleranz gegenüber anderen.
Medien in der Vertrauenskrise.
Ich habe keinen Bock mehr auf diese Eliten, die sich immer in Eskalation aufgeilen.
Ja, die Flaggen nehmen sehr, sehr stark ab.
Man sieht euch angeschlagen, am Abgrund hinken, weil die Massen was sind und mit Taschentuch zum Abschied winken. Abozahlen sinken und bald werdet ihr ganz verschwinden, weil ihr von den Bäumen doch nie von dem ganzen Wald berichtet. Feindbilder zeichnen aus den kleinen Minderheiten, bis der Kleinstadt Horizont bald wieder scheint. Überheimen, ihr geht Seite an Seite mit den Schlägern und den Knüppeln, denn ihr selbst habt seit Jahren dieses Problem herangezüchtet. Hinter dem, der hierher flüchtet, liegt ein brennendes Heim, echtes Leid. Doch ihr kriegt nur Sendezeit, wenn es nicht live den Besten zeigt. In Echtzeit, während ihr bei dem den Protesten schweigt sofort in meine Ecke, treibt. Ich frag mich, ist es ernst gemeint? Und allzu deutsche, antideutsche, lesen weiß und denken weiß, mit Landesfahren gegen Nationen, was doch befremdlich scheint. Araber mit Palituch, sein Terroristen, nicht lernen aus unserer Geschichte, kein Fuß breit den Rassisten, denn Verbrecher sind Verbrecher, ganz egal wer es ist. Es geht um Taten und nicht darum, welche Flagge man hisst. Bei eurem medialen Doppelstandard mach ich nicht mit. Ich sag die Wahrheit, ganz egal, ob ich das darf oder nicht. Sie schießen mediale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen, in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen, mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen.
Was ist denn jetzt? Die Journalisten werden von den Lesern unter Feuer genommen.
Schließen Sie die Leserbriefe!
Leserbriefe, das ist alles im Netz!
Sie dachten, was ich da machen Sie die Foren dicht!
Oh nein! Was? Die Leute weichen auf Facebook aus!
Ja, dann moderieren Sie, blockieren Sie, löschen!
Löschen!
Ja,
aber wir kämpfen.